Dann wollen wir mal loslegen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Paul-Löbe-Haus. Mein Name ist Nadine Kreuzer. Ich darf heute durch diese interessante, hoffentlich, Veranstaltung führen. Natürlich, wenn es um KI geht, ist es immer interessant. Künstliche Intelligenz, das ist unser Thema heute. Und künstliche Intelligenz, es gibt vielfältige Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag, von denen wir meistens gar nicht so viel mitkriegen. Wenn man als Bürgerin oder Bürger unterwegs ist, hat man auch andere Sorgen oftmals und denkt gar nicht darüber nach. Wir wollen heute richtig in die Materie einsteigen, denn die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz hat sich über 2 Jahre getroffen, um genau jetzt mal zu schauen, wie sieht es eigentlich aus, in welchen Feldern bewegt sich was, wo muss man vielleicht auch restriktiv vorgehen. Und das ist toll, dass heute ganz viele anwesend sind und dass Sie auch alle hergekommen sind und dass auch über bundestag.de uns heute Menschen zuschauen und sich hoffentlich auch beteiligen. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Enquetebeteiligung.de ist die Seite, über die im Frühjahr schon dazu aufgerufen wurde. Und da haben sich viele Menschen schon beteiligt, viele Sachen geschrieben, Fragen gestellt, Anmerkungen gegeben, Vorschläge gemacht, und auch die fließen heute alle ein hier in unserer knapp 3-stündigen gemeinsamen Zeit. Und was haben wir da schon gefragt? Was wollten wir wissen? Es geht um Vertrauen, es geht um Transparenz, natürlich geht es um Datenschutz, ganz wichtiges Thema, aber es geht natürlich auch um Hoffnung für ein besseres Leben für uns alle in ganz vielen Bereichen. Es gibt 6 Projektgruppen, die sich Ihnen heute nochmal vorstellen werden mit ihren Ergebnissen. Es ging um Wirtschaft, um Staat, um Gesundheit, Arbeit, Mobilität und Medien. Und die jeweiligen Sachverständigen dieser Projektgruppen werden dann hier in 3 Blöcken mit mir oben sitzen. Danach haben wir nochmal ein schönes Resümee. Die einzelnen Opfer und Obmänner dieser Projektgruppen kommen nach vorne und werden auch nochmal sagen, wie es ihnen ergangen ist in der letzten Zeit mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ja, enquetebeteiligung.de. Also bitte unbedingt mitmachen, loggen Sie sich ein. Alle, die auch zu Hause sitzen jetzt an den Empfangsgeräten, können das tun. Nehmen Sie Ihr Handy, loggen Sie sich ein und stellen Sie Ihre Fragen. Und wir werden die dann versuchen, hier mit einfließen zu lassen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle auch an die Agenturen, die das hier möglich gemacht haben, diese Online-Umfrage. Danke an Liquid Democracy in Form von Marie-Kathrin Siemer und Frederik Wegener und an das Nexus-Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung. Ein großer Dank auch nochmal hier an Sabine Schröder und Max Westbrock. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen und Frau Kreuzer viel zu lange redet, will ich jetzt erstmal die Vorsitzende der Enquete-Kommission, Daniela Kolbe, auf die Bühne bitten. Leipziger Abgeordnete für die SPD, sie macht ja sonst Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, hat Physik studiert und dann gesagt, KI, das ist genau mein Interessensgebiet, deswegen hat sie hier zugegriffen sozusagen. Schön, dass Sie da sind und Sie haben das Wort. Und das ist Ihr tosender Applaus.
Lieben Dank, Frau Kreuzer, und ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite erstmal denjenigen, die heute hier sind und denjenigen, die zugucken und denjenigen, die auch als Mitglieder der Enquete-Kommission, ich winke mal in die Kamera, zugucken. Die sind heute die ganze Zeit im Blick, weil zumindest die Leute, die hier sehen, können immer ganz genau schauen, ob die Enquete-Mitglieder, die zugeschaltet sind, hybrid noch aktiv zuhören. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und dass Sie gemeinsam mit uns nochmal nacherleben wollen, was die Enquete diskutiert hat und zu welchen Themen wir Beschlüsse gefasst haben. Enquete-Kommissionen sind etwas Großartiges, weil anders als sonst im parlamentarischen Betrieb hat man mal ein bisschen Zeit. Rückblickend muss man dann sagen, es war immer natürlich viel zu wenig Zeit, aber es ist Zeit, sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Und es bleibt eben nicht im parlamentarischen Raum. Die Hälfte der Mitglieder 19 waren Mitglieder des Bundestages, mit Sachverstand natürlich. Und dann gab es noch 19 externe Sachverständige, die uns geholfen haben, das Thema aufzuräumen. Warum beschäftigt man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz in so einer Zeit? Ich glaube, es liegt auf der Hand. Es ist die Technologie, die uns schon prägt, die uns weiter prägen wird. Es ist gestaltbar. Davon sind wir alle fest überzeugt, alle Mitglieder der Enquete-Kommission. Und wir wollen das gestalten, und zwar in Form einer menschenzentrierten künstlichen Intelligenz, die uns nützt, die den Menschen in den Mittelpunkt nimmt. Und es muss jetzt entschieden werden. Es wird gerade entschieden, welche KI-Systeme uns prägen werden. Und da wollen wir natürlich, dass es KI-Systeme sind, die in Europa und auch in Deutschland entwickelt werden und auch zur Anwendung kommen. Es ist schon genannt worden, wir haben einen unglaublich breiten Auftrag gehabt. Wir haben 6 Projektgruppen gebildet und hatten unglaublich viel zu tun. Wir haben nicht nur unsere 19 externen Sachverständigen gehabt, wir haben in der Enquete-Kommission noch weitere externe Sachverständige angehört, nämlich 36 an der Zahl. Und die möchte ich hier auch nochmal begrüßen, weil Einzelne sind heute auch hierher gekommen, um sich anzuschauen, was ist denn aus unserer Expertise geworden. Auch dafür vielen Dank. Und ich möchte an der Stelle nicht nur den externen Sachverständigen danken, sondern ein ganz, ganz dickes, herzliches Dankeschön sagen an all diejenigen, die in der Enquete mitgearbeitet haben. Den externen Sachverständigen zuvorderst, die haben das neben ihrem Job gemacht und unfassbar viel Zeit investiert. Ich möchte aber auch den Mitgliedern des Bundestages danken, die auch für so ein arbeitsintensives Gremium zur Verfügung standen. Und ich möchte auch dem Sekretariat danken, die uns sachverständig begleitet haben und auch unglaublich viel Engagement und Zeit in dieses Gremium gesteckt haben. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Man macht sich immer keine Vorstellung, wie viel Arbeit das ist, aber mal in die Projektgruppen reingeguckt. Die haben jeweils nur ein Jahr ungefähr getagt. Und bis zu 16 Sitzungen hatten die. Die waren immer mindestens 2 bis 3 Stunden lang. Und wenn ich alle Projektgruppen zusammengucke und nur die Protokolle mir anschaue, sind da 1230 Seiten Protokoll alleine zustande gekommen. Auch die Projektgruppen haben nochmal Menschen angehört, externe. Allein die Projektgruppe Arbeit, um sie mal rauszugreifen, hat mehr als 35 externe noch angehört, zusätzlich zu dem, was man eh schon an Sachverstand in der Runde sitzen hatte. Wir haben mittlerweile für all diejenigen, die parallel lesen wollen, die Kurzzusammenfassung der Projektgruppenberichte, alle 6, veröffentlicht auf der Website. Und das ist sicherlich auch ein guter Hinweis schon darauf, was dann in unserem Abschlussbericht stehen wird. Kurz noch, wir leben in wilden Zeiten. Die Corona-Pandemie hat uns natürlich massiv auch getroffen. Aber ich fand, man hat gemerkt, dass wir sehr viel digitalen Sachverstand in der Enquete hatten. Wir sind, glaube ich, mit derjenige Ausschuss gewesen, der am schnellsten und am unkompliziertesten auf digital und hybride Sitzungen umgestiegen ist. Auch in den Projektgruppen, die haben eigentlich ganz normal weitergetagt. Sie sind vielleicht sogar ein bisschen effizienter geworden. Sie sind vielleicht ein bisschen weniger menschlich, was so das Interagieren angeht, geworden, aber deutlich effizienter. Und das heißt, wir sind im Zeitplan geblieben, trotz der Corona-Pandemie. Auch da nochmal allen herzliches Danke, dass wir die Masken und das sich nicht sehen in Kauf genommen haben und trotzdem weitergearbeitet haben. Und wir sind fast fertig. Noch 2 Sitzungen jetzt im Oktober. Und dann ist er endlich fertig, unser Abschlussbericht. Und dann können wir uns alle gegenseitig auf die Schultern klopfen, zumindest mit Abstand, und sagen, das haben wir doch nicht schlecht gemacht. Ich finde jedenfalls, die 2 Jahre Arbeit haben sich sehr gelohnt. Noch zur Enquete 2, 3 Zahlen. 23 Sitzungen bisher, also insgesamt 25 Sitzungen. Und auch hier die Seitenzahl der Protokolle, nur der Protokolle, 790 Seiten Protokoll, werden wir dann oder haben wir bis jetzt schon produziert. Und dass wir eine zukunftsgerichtete Gruppe sind, kann man auch an einer anderen Zahl ablesen, die ich persönlich sehr schön finde. In diesen 2 Jahren Enquete sind von den Enquete-Mitgliedern sind 5 Babys geboren worden, also von 3 Frauen und 2 Männern. 5 Personen haben Babys bekommen und there is more to come.
Nur möglich durch KI.
Nein, aber ich finde, das ist ein Ausdruck, dass auch des Spirits, der vielleicht in der Enquete herrscht, dass wir an die Zukunft glauben, dass wir glauben, dass man mit dieser Technologie auch Zukunft gestalten kann. So sehr, dass wir natürlich auch neben viel Arbeit auch sagen, Familiengründung, das muss sein. Ich finde es jedenfalls ganz großartig und großen Respekt auch für diejenigen, die das, die Doppelbelastung auf sich nehmen. Warum gehen wir jetzt in die Öffentlichkeit? Uns war das die ganze Zeit schon wichtig. Wir haben unsere Sitzungen gestreamt, zumindest die externen Referate. Die sind auch jetzt noch abrufbar. Und wir haben eine Online-Beteiligung durchgeführt. Und die ist mir nochmal auch wichtig zu erwähnen. Wir haben mit Liquid Democracy und Nexus vom 10. März 2020 bis zum 19. April 2020 eine Online-Befragung gemacht. Das war nicht qualitativ, sondern das war wirklich Diskussion. Da kam richtig viel zusammen und das eine oder andere werden wir heute auch hören. Und es sind auch heutige einige davon von beiden Instituten da. Ich nenne sie mal namentlich von Liquid Democracy Frau Siemer und Herr Wegener und von Nexus Frau Schröder und Herr Westbrock. Herzlich willkommen und danke für Ihre Begleitung. Und zum Abschluss noch, kann man sich auch heute beteiligen? Ja, wir werden aber nicht so viel Publikumsfragen heute zulassen, im Sinne von, dass Sie sich melden hier und Sie dann nach vorne kommen, sondern Sie haben genauso wie diejenigen, die uns online zuschauen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen unter www.enquetebeteiligung.de. Dort können Sie die einfach aufschreiben und für diejenigen, die gar keine Fragen haben, aber schon mal gucken wollen und mitgestalten wollen, was gefragt wird. Man kann dort auch Fragen voten, nach oben voten, ihnen eine Stimme geben. Das fände ich persönlich sehr hilfreich, weil ich bin jetzt dann gleich die Person, die die Fragen auswählen soll und nach vorne bringt. Insofern unterstützen Sie mich gerne und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier Fragen mitbringe und ich bedanke mich nochmal. Also ich glaube, dass es von außen nicht nachvollziehbar ist oder schwer nachvollziehbar ist für die gesamte Energie und Zeit und Kraft, die in diese Enquete von so vielen Menschen geflossen ist. Großer Respekt und großes Dankeschön Ihnen allen.
Dankeschön, Frau Kolbe. Ja, wir sind gespannt auf Ihre Anregungen und Fragen. Frau Kolbe hat das iPad auf dem Schoß und wird dann immer sich zwischendurch melden. Und wir starten auch gleich mit dem ersten Panel, die Ergebnispräsentation des ersten Blocks, Gesellschaft, Staat und Medien. Was machen wir mit KI und was macht KI mit uns? Und da möchte ich gerne auf die Bühne bitten. Lena-Sophie Müller, kommen Sie einfach schon rauf. Sie ist Mitglied der Projektgruppe KI und Staat sowie KI und Medien. Frau Müller ist Geschäftsführerin der Initiative D21, Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für digitale Gesellschaft mit Schwerpunkten digitale Transformation und Implikationen der Digitalisierung bei uns in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Dann freuen wir uns auf Professor Jörg Müller-Lietzko, auch aus der Projektgruppe Staat und Medien in Bezug auf KI. Er ist seit 2019 Präsident der HafenCity-Universität Hamburg und Professor für Ökonomie und Digitalisierung. Herzlich willkommen. Und last but not least Dr. Aljoscha Burchardt, ebenfalls von der Projektgruppe KI und Wirtschaft und Medien. Dr. Burchardt ist Lab Manager im Language Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Er ist Experte in Sprachtechnologie, E-Learning und KI. Dann passen Sie auch hierher wie die Faust aufs Auge. Herzlich willkommen. Ja, und dann fangen wir mit Ihnen gleich mal an, Herr Burchardt. Es gibt ja verschiedenste Definitionen von KI. Wie hat denn die Enquete KI definiert?
Ja, schwierig. Gleich eine schwierige Frage. Es gibt, KI ist ein Sammelbegriff, der sehr viele Technologien umfasst und auch sehr, sehr viele Anwendungen umfasst. Und täglich werden es mehr, möchte man sagen. Und es gibt auch in der Wissenschaft nicht die eine akzeptierte Definition für KI, die das alles umfassen würde. Und wir haben das lange diskutiert, wie wir uns dazu verhalten wollen und haben uns dann entschieden, keine eigene Definition für KI hier in Deutschland aufzustellen, sondern gesagt, wir unterschreiben eigentlich die Definition, die die EU sich gegeben hat in der High-Level Expert Group, von der auch Mitglieder hier in der Enquete sind. Und diese Definition, die sagt eigentlich, KI-Systeme sind solche Systeme, die ihre Umgebung irgendwie wahrnehmen. Das kann aber auch eine Suchmaschine sein, die, sagen wir mal, einen Text-Input bekommt. Und dann machen diese Systeme irgendetwas Schlaues innen drin und am Ende verändern sie etwas in der Welt. So breit wird es eigentlich dort beschrieben. Und da uns das auch ein bisschen breit war, haben wir gesagt, wir wollen doch den Fokus etwas enger ziehen in der Enquete. Und wir haben gesagt, wir beschränken uns auf die KI-Systeme, die aus Daten lernen, also maschinelles Lernen als Methode anwenden auf die lernenden Systeme. Das sollte unser Fokus sein. Und jetzt sind wir ja hier in dem Panel, was über die gesellschaftlichen Möglichkeiten von KI und auch über die politische Rahmengebung sprechen will. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man gar nicht genau sagen kann, was eigentlich KI ist und was nicht KI ist, dann braucht man auch gar nicht zu versuchen, eine politische Rahmensetzung zu wählen, die für die gesamte KI irgendwelche Leitlinien einzieht oder irgendwelche Forderungen stellt. Also auf schlau heißt das ja horizontale Regulierung. Das geht dann schlicht und ergreifend nicht. Und deshalb haben wir uns am Anfang und ich und andere dafür stark gemacht, zu sagen, wir müssen in die einzelnen Gegenstandsbereiche reingehen. Ein Empfehlungssystem, was eine medizinische Behandlung empfiehlt, ist was anderes als ein medizinisches als ein Empfehlungssystem, was uns die nächsten Nachrichtenartikel auf unserem Smartphone empfiehlt. Beide haben interessante gesellschaftliche Auswirkungen, beide können positive oder negative Auswirkungen haben, aber eben sehr andere Auswirkungen und müssen deshalb auch anders betrachtet werden. Und ich war sehr froh, dass wir es deshalb geschafft haben, die Arbeitsgruppen dann wirklich in diese Gegenstandsbereiche, Medizin, Mobilität, Medien, alle mit M, ne, in diese Gegenstandsbereiche aufzuteilen. Dass, da konnten wir dann wirklich Handlungsempfehlungen ausarbeiten, die dann wirklich in dem einen Gebiet zu den Systemen passen und dann eben auch sinnvoll sind und nicht nur irgendwelche leeren Phrasen, die man ja auch kennt.
Wie zeigen sich diese Technologien für die Gesellschaft? Und was hat die Enquete vielleicht daraus geschlossen? Wie geht man damit um? Denn Bürgerinnen und Bürger müssen ja auch die Materie erstmal verstehen. Und klar, eine Enquete mit Sachverständigen, die ist viel mehr drin. Aber trotzdem haben sich alle zusammengesetzt über fast 2 Jahre, um an den Kern der Sache in diesen verschiedenen Bereichen zu kommen. Wie sieht das aus mit der Gesellschaft? Wie kann man die aufklären? Was schlagen Sie da vor?
Das haben wir auch an ganz vielen Stellen und breit diskutiert. Wo ich anknüpfen kann an das, was Aljoscha gesagt hat, ist, dass letztlich in all den verschiedenen thematischen Bereichen, in die wir in die Enquete reingegangen sind, auch da kann natürlich immer wieder auch gesellschaftliche Aspekte auf. Wir haben aber auch gesagt, dass es ein paar Themen gibt, die man so vor die Klammer ziehen kann quasi. Und da ist erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass für die Menschen da draußen KI an ganz vielen Stellen im Alltag schon da ist, aber ihnen nicht immer bewusst ist, dass sie KI nutzen. Ne? Also das typische Smartphone oder im Posteingang, wo schon mal was vorsortiert wird, der Spamfilter und Co. Und deswegen haben wir auch gesagt, eigentlich kann man Digitalkompetenzen gar nicht so stark von KI-Kompetenzen trennen, wenn es um die Gesellschaft geht. Auch da muss man sagen, dass natürlich es nicht die Gesellschaft gibt, sondern wir dann draußen Menschen haben, die schon sehr digital affin sind, die auch vielleicht beruflich viel mit digitalen Technologien zu tun haben und die verstehen auch viel leichter, welche Wirkmechanismen mit KI-Systemen einhergehen. Und dann gibt es andere Menschen, die da überhaupt noch gar kein Verständnis haben. Und deswegen muss man da zielgruppenspezifisch rangehen. Wir haben deswegen auch in der Enquete als Handlungsempfehlung zum Beispiel formuliert, dass es zum einen eine KI-spezifische Variante geben.
Einfach weitermachen.
Eine KI-spezifische Variante geben sollte des European Digital Competency Frameworks, also wo man sagt, so was braucht man denn heute eigentlich grob so an Kompetenzen, um diese KI-Welt da draußen zu verstehen. Das ist ein Aspekt. Und haben aber auch gesagt, dass man letztlich diese Arten von Kompetenzen auch thematisch Bereichen zuordnen muss. Also was heißt das im Medizinbereich? Was heißt das für die Arbeitswelt? Was heißt das im Medienbereich zum Beispiel? Und deswegen finden Sie ganz viele dieser gesellschaftlichen Themen auch immer in den thematischen Bereichen. Und vielleicht ein letzter Punkt. Wir haben schon gesagt, dass es auch ganz wichtig ist, gesellschaftlich auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu schauen, weil sie einfach enorme positive wie auch potenziell herausfordernde Umwälzungen mit sich bringen kann. Diese Technologien ermöglichen, dass Systeme Dinge tun, die vorher nur Menschen tun konnten. Und da liegen ganz viele Chancen drin. Und damit wir uns diese erschließen und damit auch die Menschen die Chancen haben, die Chance haben, sich das zu erschließen, brauchen sie halt auch eine Unterstützung dabei.
Wir kommen vielleicht später auch nochmal in dieser Runde, wenn wir Zeit haben, auf dieses Schreckgespenst-KI, denn ja, das steht, haben wir ja im Verlauf auch noch zu diskutieren, aber das steht immer so im Raum, vor allen Dingen, wenn man sich nicht wirklich damit und muss man ja auch nicht beschäftigt hat, aber man denkt immer, KI, die löst mich ab und dann bin ich weg vom Fenster. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Medien und auch einer Meinungsbildung, die jeder für sich vornimmt. In welchem Zusammenhang steht hier KI, die KI-Anwendung? Das wäre eine Frage an Sie, Herr Müller-Lietzko.
Erstmal guten Tag alle miteinander. Wenn wir heute über KI reden, dann hat das so ein bisschen den Charme bekommen, als gäbe es die eine KI. Es gibt sehr viele KI-Technologien. Herr Schaborch hatte das eben gesagt. Und man muss schon sehr differenzieren, wie diese Technologien eingesetzt werden. Bei den Medien haben wir 2 Besonderheiten. Nämlich das eine ist, dass eine große Sorge besteht seitens der Menschen, dass sie manipuliert werden, weil Medien KI einsetzen können, um bestimmte, sagen wir mal, meinungsbildende Inhalte zu befördern. Und zum anderen haben wir natürlich aber auch in der Produktion von Medien den Einsatz von KI, was beides wirksam ist. Also, dass bestimmte Inhalte auch durch Algorithmen vorselektiert werden. Eine der Diskussionen, die wir in der Enquete-Kommission intensiv geführt haben, ist natürlich die Frage vor allen Dingen politischer Meinungsbildung, der Beeinflussung politischer Meinungsbildung durch die KI in den Medien, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Ich glaube, das ist etwas sehr Evidentes. Wir alle haben manchmal das Gefühl, immer in derselben Gruppe plötzlich mit denselben Argumenten konfrontiert zu sein. Und schon 2010 hat Elie Pariser in seinem Buch über Filterblasen darüber geschrieben, dass das passieren könnte. Dass das eintritt in einem gewissen Rahmen, können wir alle täglich erleben. Und die Frage, wie wir damit umgehen, das ist die große gesellschaftliche Herausforderung, dass wir eben nicht uns lenken und leiten lassen. Und die andere Frage, die sich dann stellt, ist aber die Frage, können KI-Systeme das auch noch automatisiert tun? Wir haben eine sehr intensive Diskussion über sogenannte Social Bots geführt. Gibt es die erstens? Und zweitens, ist das tatsächlich so, dass sie unsere Meinung beeinflussen? Also können wir nicht mehr unterscheiden zwischen der KI und menschlicher Beeinflussung? Am Ende vom Tag, und das ist, glaube ich, auch das Charakteristikum einer Enquete-Kommission, kommt man dann vielleicht nicht immer zu einem eindeutigen Ergebnis. Dann, das freut die Wissenschaft immer, kommt immer die Aussage, da brauchen wir mehr Forschung zu, da jubelt die Wissenschaft, sagt wunderbar. Aber manchmal wäre es auch schön, wir hätten klare Aussagen. Aber das ist eben so ein politischer Prozess. Und ich habe es eben, die andere Seite ist eben die Frage, ob KI eingesetzt wird in der Produktion von Medien. Und auch da ist natürlich besonders das automatisierte Schreiben von Texten ein großes Thema. Also Automated Writing im Journalismus. Das ist etwas, was im Moment sehr heiß diskutiert wird. Und auch da wird die Frage in Zukunft sein, hat das Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Diskurse, die wir führen? Also gibt es da ein neues Agenda-Setting, was durch Technologien und nicht mehr durch Journalisten beispielsweise beeinflusst wird? Auch solche Fragen muss man diskutieren und sich dem auseinandersetzen. Heute ist das vielleicht noch nicht so und heute können wir wahrscheinlich noch automatisierte Texte unterschreiben. Aber mit fortschreitenden lernenden Algorithmen ist auch nicht auszuschließen, dass wir auch da Probleme bekommen werden. Hier ist die Enquete-Kommission sich einig. Wir müssen sehr wohl darauf achten, dass nicht Unwahrheiten perpetuiert werden. Das gilt sowohl auf der einen Seite für die, in Anführungszeichen, Blasen, aber auch auf der anderen Seite für die Frage der Informationsverbreitung. Und ich glaube, da braucht man Akzente und da müssen politische Maßnahmen ergriffen werden. Das muss nicht gleich regulativ sein, aber zumindest müssen Überprüfungen vorgenommen werden.
Ich wollte nochmal nach den traditionellen Medien fragen, obwohl Sie das ja eben auch schon so ein bisschen angerissen haben mit dem klassischen Journalismus. Ne? Also wenn man noch eine klassische journalistische Schmiede betreibt, ja, wie kann man sich davor schützen? Wie geht man da in Zukunft mit um, wenn man da als Chefredakteur oder Herausgeber sitzt?
Naja, man muss das ein bisschen andersrum sehen. Also ich glaube, einerseits können KI-Systeme auch gute und positive unterstützende Leistungen in der Recherche bringen. Also man sollte nicht immer davon ausgehen, dass es immer gleich per se negativ ist. Und das Zweite ist natürlich die Frage, also wird dadurch die journalistische Arbeit nicht sogar bereichert, ja, weil man eben mehr Informationszugang hat, durch Vorfilter eben auch intelligent durchaus recherchieren kann. Die andere Frage, die man sich stellen wird müssen aus der journalistischen Perspektive ist, werde ich obsolet? Das ist doch die Frage, die sich die ein oder anderen Journalistinnen und Journalisten stellen. Das glaube ich nicht. In der Tat nicht. Wir brauchen tatsächlich einen kritischen Journalismus. Das war auch Konsens in der Enquete. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird. Die Frage wird sein, sind die Menschen bereit, dafür weiterhin zu zahlen? Das ist aber eine andere Diskussion. Die hat weniger mit KI zu tun, sondern mit der Frage, wie sich Geschäftsmodelle im Mediensektor entwickeln.
Dann nochmal Stichwort Bias. Also was passiert, wenn die Algorithmen, die der KI zugrunde liegen, vielleicht fehlerhaft sind, verzerren, die Datenauswahl eher einseitig ist? Wie sieht's da aus? Wie kann man das verhindern? Wie geht man damit um? Herr Burchert?
Ja, wenn ich vielleicht darf. Also erstmal die gute Nachricht, Bias ist etwas ganz Normales. Ja, wir Menschen, wir haben auch gewisse Voreinstellungen, Erfahrungen, die wir im täglichen Leben anwenden, die uns auch die Komplexität des Alltags erleichtern. Wenn Sie so einen Stapel Bewerbungen auf dem Tisch liegen haben, dann haben Sie zum Beispiel eine Strategie zu sagen, ich ziehe mir erstmal die mit den guten Noten raus, weil ich das Vorurteil habe, dass diese Leute hinterher auch einen guten Job machen werden. Das ist ja keine sozusagen logische Wahrheit, sondern das ist einfach ein Vorurteil, was wir haben. Und dann schlimm wird das aber, wenn zum Beispiel Dinge passieren, dass eine Firma zum Beispiel Leute, die nicht in Deutschland geboren worden sind, seltener zu Bewerbungsgesprächen einlädt, dann entsteht daraus eine strukturelle Diskriminierung. Ne? Und wenn man auf diesen Daten, welche Leute haben sich beworben, welche wurden hinterher eingeladen, jetzt ein KI-System trainiert, dann würden die dieses replizieren. Dann würden die gelernt haben, ja, Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, brauchen wir nicht zum Gespräch einladen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? In der menschlichen Abteilung könnte man aufklären, könnte man sagen, Leute, kümmert euch mal drum, macht es besser. Und die KI-Systeme kann man ja zunächst einmal nehmen, um diese Diskriminierung erstmal aufzudecken. Ja, man kann mit Fairnessmaßen und anderen Technologien schauen, wo haben wir da vielleicht einen blinden Fleck oder wo haben wir nicht gut gearbeitet in der Vergangenheit. Und dann haben wir an ganz vielen verschiedenen Stellen eigentlich in unseren Berichten dann Möglichkeiten, damit umzugehen, aufgezeigt. Das eine wäre ein Vier-Augen-Prinzip, einfach zu sagen, es schaut immer noch mal ein Mensch drauf. Das ist immer das Einfachste, was man machen kann. An der anderen Stelle kann man auch spezialisierte Systeme bauen. Die ziehen mir nur bestimmte Bewerber raus und ich setze das Team zusammen. Und man kann zum Beispiel auch synthetische Daten erzeugen. Man kann quasi eine Vergangenheit simulieren, wo die richtigen Leute eingeladen wurden und kann dann auf diesen Daten trainieren. Und das nochmal als Stichwort, wer sind denn die richtigen Leute, die wir einladen wollen? Das ist natürlich jetzt eine gesellschaftliche Frage und das haben wir im Mantelbericht im Teil Ethik auch beschrieben. Dazu brauchen wir natürlich diverse Teams und interdisziplinäre Teams, die mal den positiven Sollzustand formulieren. Wen möchten wir denn gerne einladen? Wie viele Leute mit nicht deutschem, was weiß ich, ja, Geburtsort oder ähnliches wollen wir denn eigentlich bei uns einladen? Zu dem sprechen, was wäre denn der optimale Zustand? Und das ist eigentlich wahnsinnig interessant. Ganz oft zwingt uns diese Technologie plötzlich über Dinge nachzudenken, die wir in der Vergangenheit eigentlich immer irgendwie so aus dem Bauch heraus schon richtig gemacht haben. Und insofern ist es eigentlich auch eine große Chance, durch diese Technologie ein paar Dinge da einfach mal dann wirklich richtig zu machen. Also das war dann wirklich an vielen, vielen Stellen spannend und Bias ist eins dieser Themen.
Frau Müller, Sie haben das Mikrofon schon in der Hand. Wollten Sie auch noch was zu dieser Thematik sagen?
Ne, es ist, also zum Beispiel kam dieses Thema der unbewussten Diskriminierung auch in der Arbeitsgruppe KI und Staat auf, weil wir da viel auch diskutiert haben, warum hat der Staat eigentlich vielleicht eine andere Rolle, als es andere Akteure in unserem Land haben. Und wir haben da zum Beispiel festgehalten, dass der Staat diese Besonderheit hat, weil er hoheitliche Aufgaben ausführt und damit auch mit den Handlungen und den Entscheidungen, die er trifft, potenziell positiv oder negativ in die Rechte der Menschen eingreift. Und deswegen muss der Staat sich auch an ganz bestimmten Regeln messen lassen, ja, an unserer Verfassung. Und da haben wir schon so Unterschiede gesehen. Und da war halt deswegen zum Beispiel auch ein Aspekt, dass wir gesagt haben, gerade da muss der Staat besonders aufpassen, dass wenn er auf KI-Systeme setzt, wo irre viele Chancen für den Staat liegen, dass er dann halt zum Beispiel darauf achtet, dass er keinem unbewussten Bias unterliegt und die Menschen gleich behandelt.
Herr Müller-Lietzko?
Naja, also das ist ja der Punkt. Wir haben wirklich versucht, die positiven Eigenschaften rauszuarbeiten. Trotzdem sind wir, glaube ich, immer sehr gut auch mit den kritischen Momenten umgegangen. Und ein Beispiel will ich rausgreifen, das ist Predictive Policing, was so in der Gruppe KI und Staat intensiv diskutiert wurde. Nämlich die Frage, ob Stereotype plötzlich dazu führen, dass Warnsysteme eben in ganz bestimmten Bereichen zu früh vielleicht ausschlagen und Personendiskriminierung betreiben und eben entsprechend andere gar nicht mehr betrachtet werden. Das kann nämlich auch zu konterkarierenden Effekten führen. In den USA kann man das heute schon beobachten, dass Predictive Policing eben nicht immer den Effekt hat, dass dort im Grunde genommen eine Prävention vorgeschoben wird, sondern dass vor allen Dingen auch Diskriminierung, vor allen Dingen der farbigen Bevölkerung eintritt. Ja, und solche Dinge, da muss man eben Augenmerk drauf haben. Das heißt, wir brauchen Systeme, wo wir so viel Vertrauen haben, dass die Menschen auch darin vertrauen. Dann werden wir auch die Potenziale aktivieren können. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt ansetzen. Und wir haben einen großen Vorteil. Wir waren nicht die Ersten. Im Moment sind die Chinesen und die Amerikaner sehr weit vor uns. Aber wir können natürlich auch das zum Vorteil nutzen und sagen, was ist bei denen nicht so gut gelaufen, daraus ableiten für uns, wie wir es besser machen und eine echte europäische Perspektive entwickeln. Und das war, glaube ich, Konsens auch in der Enquete, dass wir immer wieder gesagt haben, wir müssen Europa stärken, die digitale Souveränität, vor allen Dingen auch im Bereich der KI aus Europa heraus. Das ist eine große Chance. Das sollten wir aufgreifen.
Jetzt nochmal der Sprung zu unser aller Alltag, denn wir haben gesagt, KI kann uns den Alltag wunderbar erleichtern. Manchmal wissen wir gar nicht, dass eine KI gerade am Werke ist. Wie kann dann auch der Staat dann davon profitieren?
Ich habe es eben schon gesagt, also der Staat hat schon enorm viele Chancen. Also gerade wir haben uns zum Beispiel angeguckt, die öffentliche Verwaltung. So, was macht die öffentliche Verwaltung? Sie arbeitet mit Informationen und sie arbeitet sehr regelbasiert, weil sie sich an Gesetze halten muss. So, von daher erstmal geniale Voraussetzungen, um künstliche Intelligenz einzusetzen. Und so wie Jörg gerade sagte, wir müssen halt so ein bisschen komplexer in diese Themen reingehen. Natürlich gibt es erstmal auf der obersten Ebene bestimmte Regeln, an die der Staat sich halten muss, Fairness, Transparenz und all diese Themen. Letztlich spannend wird es, wenn wir dann ein bisschen tiefer reingehen und sagen, wie entscheidet denn Verwaltung zum Beispiel? Und dann stellen wir fest, dass es bestimmte Phasen in Entscheidungsprozessen in der Verwaltung gibt, die völlig unkritisch sind und wo man wunderbar im Alltag Effizienzgewinne mithilfe von lernenden Systemen in der Verwaltungsarbeit erzeugen kann. Ein Beispiel, was wir uns angeguckt haben, ist zum Beispiel, dass das BAMF zur Posteingangssortierung ein lernendes System einsetzt und halt alle Dokumente, die da reinkommen, dann direkt den richtigen Sachbearbeitern zuordnet. So, was macht es jetzt einmal? Erstmal, da werden sozusagen keine Entscheidungen getroffen, wo irgendwie in die Rechte von Leuten eingegriffen wird, weil da wird nicht über einen Bescheid entschieden. Es verändert aber natürlich massiv, wie Verwaltung eigentlich arbeitet, weil vorher gab es Umlaufmappen und dann sind diese Verfahren ganz bestimmte Wege gegangen und jetzt wird das sozusagen inhaltsbezogen direkt an die richtige Stelle in der Verwaltung gezoomt. Erzeugt, also erstmal sozusagen wird eine Aufgabe abgenommen, erzeugt aber auch bei den Sachbearbeitern, wo dann die Dokumente ankommen, auch erstmal einen höheren Druck. Das heißt, KI in der Verwaltung führt auch dazu, dass da mal ein bisschen Wumms reinkommt. Und das wiederum, da haben wir dann viel darüber diskutiert, wenn das auch dazu führt, dass Prozesse sich beschleunigen, heißt das, dass die Menschen auch befähigt werden müssen, mit diesen neuen Wirkmechanismen umzugehen. Und deswegen ist eine klare Empfehlung in dem Bericht zu KI und Staat auch, dass die notwendigen Kompetenzen bei den Verwaltungsmitarbeitenden geschult werden müssen. Das muss in die Ausbildung rein, das muss in Fortbildung rein und es muss halt auch im kompletten Zyklus betrachtet werden. Und vielleicht ein Punkt, wenn Sie noch erlauben, ist, was wir auch viel diskutiert haben. Ich gucke hier gerade in die Runde, sehe zum Beispiel auch Sebastian Wiczorek, der mit mir in der Gruppe war. Wir haben schon gesagt, das passiert auch nicht von alleine, sondern was Verwaltung tun muss, ist systematisch analysieren, wo sich Potenziale bieten, wo man im Alltag das einsetzen kann. Und auch das ist eine Empfehlung, dass Verwaltung genau strategisch diesen Aspekt angehen sollte.
Herr Burcher, wollten Sie noch was sagen? Sie grinsen schon so vor sich hin.
Genau, was mir wichtig ist, dass wir eben, da müssen auch alle Leute mitmachen und mitgenommen werden, denn die Leute, die Erfahrung in ihrem Beruf haben, die kennen die Prozesse genau, die kennen auch alle Ausnahmen und die wissen auch, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Wenn man nur glaubt, da kommen jetzt die jungen Leute, Anfang 20 aus der Uni und die machen dann die Digitalisierung und bis ich in Rente gehe, kann ich vielleicht noch mit meiner Umlaufmappe machen, das wäre ein ganz schlechter Weg und das wäre ein sehr kontraproduktiver Weg. Also deshalb war uns auch immer wichtig zu sagen, immer interdisziplinär denken, über alle Altersklassen hinausdenken. Da müssen wirklich alle mitmachen, da dürfen alle mitmachen und dann eben auch genießen, wenn die Prozesse hinterher schlanker, schneller sind und wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, interessante Dinge zu tun, auch im Berufsalltag.
Wenn man da bei der KI den Überblick behalten möchte, dann kommen wir mal zu den Gütesiegeln, die wir ja schon für andere viele Dinge haben und die Transparenz schaffen sollen. Herr Müller-Lietzko, wie wäre so ein schönes Siegel für die KI? Made in, wo auch immer, Germany im Optimalfall?
Ja, das ist immer schwierig, ja. Also diese Frage Quality made irgendwo. Aber eins ist sicher, wir müssen differenzieren zwischen der Frage, welche Arten von Gütekriterien wollen wir überhaupt festhalten und welche können wir zertifizieren. Das sind für mich zwei Ebenen. Was man durchaus machen kann, ist von der technologischen Gestaltung her, man kann Dinge überprüfen, das kennen wir bei einem Auto, ja, das kann auch bei KI-Systemen durchaus sinnvoll sein, ob es nach technischen Kriterien in Ordnung ist, ob die Algorithmen, wir haben ja eben über Bias gesprochen, zum Beispiel nicht a priori ein Bias beinhalten, solche Dinge kann man sich anschauen und ob das jetzt ein Gütekriterium, also ein Gütesiegel bekommt oder nicht, weiß ich nicht. Ja, wir sind vielleicht nicht im Bereich der Lebensmittelampel, um mal was Aktuelles im Vergleich zu sehen. Was ich schwierig finde, und da fängt es natürlich an, wirklich in die Tiefe zu gehen, ist, wenn wir auf die inhaltliche Qualität von KI schauen und das in den Systemen versuchen, mit irgendwelchen Kritikalitätsmodellen abzubilden, weil dann kommt man schnell in die Gefahr der hochsubjektiven Bewertung rein. Also das heißt, wo wir den Pfad des Objektiven verlassen und wo eben ganz andere Kriterien reinfallen, wird der Aushandlungsprozess schwierig und ich glaube, dass dann solche Modelle schwieriger zu betrachten sind. Das finde ich persönlich schwierig und das war auch ein heißer Diskurs, glaube ich, insgesamt in der ganzen Enquete. Das heißt nicht, dass wir am Ende sagen, wir wollen nicht über solche Modelle reden, aber wir müssen uns darüber klar sein, je schwieriger es wird, auf der inhaltlichen Ebene die Ergebnisse zu bewerten, desto schwieriger auch entsprechende Gütekriterien festzulegen. Last but not least, und das muss man vielleicht vor dem Hintergrund sehen, wenn man das aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, hilft Forschung. Ja? Und Forschung ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland sehr gut können. Ich glaube, dass wir eine relativ starke Forschungslandschaft haben und es ist auch, glaube ich, Konsens gewesen in der Enquete, dass wir hier unsere Stärke weiter ausbauen müssen. Denn wenn man zu einem, sagen wir, ich habe es eben bewusst schon gesagt, europäischen Souveränitätsmodell kommen will, wo es gar nicht so sehr darum geht, irgendwie ein Label AI made in Germany, ja, sondern wo es darum geht, dass wir ein eigenes Verständnis haben, was unseren demokratischen Grundvorstellungen entspricht. Ich glaube, dann ist es sehr wichtig, dass man genau über die Forschung das abbildet und sagt, an der und der Stelle sind es einfach sinnvolle Parameter, mit denen man arbeiten kann, die eben auch einem objektiven Test standhalten. Und auf der Basis, und das führt zu den technischen Systemen zurück, kann man meiner Meinung nach auch mit Gütekriterien umgehen.
Also wenn beim Stichwort Vertrauen, wenn man sich vielleicht vorstellt, die Bürgerinnen und Bürger wollen auch darüber aufgeklärt werden, sagen, da steckt jetzt irgendeine KI dahinter, was weiß ich, wo die programmiert wurde, aber da steht wenigstens drauf, Artificial Intelligence made in Germany, oh, ein Unternehmen in Düsseldorf steckt dahinter, dann gibt mir das ein besseres Gefühl, als wenn ich weiß, das ist vielleicht aus wo auch immer. Jetzt nur mal so in den Raum geworfen.
Also doch, da greife ich doch nochmal direkt ein. Also bei Wirecard hätten wir das vielleicht auch gedacht. Also ich wäre ein bisschen vorsichtig, das so pauschal zu sagen. Nur so als kleine Fußnote.
Ja, und es steht auch immer dabei, es geht ja um die Anwendung der Systeme, nicht notwendigerweise um die Systeme selber. Ob Sie ein Auto dafür nutzen, jemanden totzufahren oder irgendwie eine Sozialstation mit Essen zu beliefern, das sehen Sie im Zweifelsfall dem Auto nicht an. Ne, da muss man auf die Anwendung gucken. Dann ist die Frage, wer kann auf die Anwendungen gucken? Und da haben wir ja auch Handlungsempfehlungen zugegeben. Zum Beispiel, wenn wir sagen, in den sozialen Plattformen, da passieren Dinge, da passiert politische Meinungsbildung, wir wissen gar nicht genau, wie die funktioniert, dann haben wir zum Beispiel gefordert, wir brauchen offene Schnittstellen, zum Beispiel in die sozialen Medien rein, wo die Forschung dann ansetzen kann und kann gucken kann, ja, was passiert mit den Leuten, welche Filterblasen gibt es da eigentlich, wer unterhält sich mit wem, wer liked was von wem, diese Fragen, die muss man ja erst einmal beantworten, um dann zu sagen zu können, einen Sollzustand zu formulieren und dann vielleicht sagen zu können, ja, diese Plattform macht es vielleicht etwas transparenter und besser oder die Leute können besser einstellen als in einer anderen, da muss man sie aber erstmal kennenlernen und sich eben auch zum Teil diese Technologie einfach mal in bestimmten Sandkästen vorknöpfen und die erstmal kennenlernen, bevor man dann halt anfängt, sie zu regulieren und Gütesiegel drauf zu kleben.
Ich glaube, aus der Online-Community sind im Moment noch nicht so viele Fragen dazu auf. Doch, haben wir schon welche? Oh ja, bitte. Dann, Frau Kolbe, schreiten Sie zur Tat.
Es sind schon eine ganze Menge Fragen jetzt gekommen und ich finde, ich möchte mich bei allen bedanken, die mit sozusagen Hochvoten, da ist eine sehr gute Auswahl getroffen worden. Also erstmal sehr kurze Fragen, das finde ich spannend, die bekommen viele Likes, aber auch spannende Fragen. Ich fange vielleicht mal mit der Frage an, die jetzt ansetzt bei dem, was Jörg Müller-Litzko zum Thema Risikoklassifizierung gesagt hat. Dazu gab es auch eine Frage. Wie könnte eine nationale Umsetzung des AI White Papers aussehen? Wie stehen Sie zum dort angesprochenen Zertifizierungsverfahren und der einfachen High-Low-Risk-Klassifizierung? Da wir darüber gerungen haben oder intensiv gerungen haben in der Enquete, ist es vielleicht auch spannend, von allen vielleicht eine Einschätzung zu hören. Und dann die einfachsten Fragen sind oft die schwierigsten. Eine Frage, die sehr viele Votes bekommen hat, ist die Frage, wer ist schuld, wenn KI einen Fehler macht? Auch darüber haben wir viel diskutiert in unserer Enquete-Kommission. Ich würde noch zwei weitere nennen.
Wollen wir erst die Fragen beantworten?
Aber ich habe noch weitere Fragen.
Die lassen wir auch noch zu, wenn Sie ganz kurz und knackig alle antworten. Wie war gleich nochmal die erste Frage? Wer hat sich die gemerkt? White Paper, genau.
Na gut, White Paper umsetzen. Also High-Low halte ich für eine schwierige Klassifizierung. Ja, das ist ein bisschen so eine dichotome Schwarz-Weiß-Malerei. Das funktioniert nicht. Wenn wir über Kritikalitätsmodelle sprechen, dann sprechen wir eher über Mehrstufenmodell. Das war das, was ein Teil in der Enquete auch sehr präferiert hat. Das muss man einfach fairerweise sagen. Weil ich ja eben gefragt wurde, ob das meine Meinung ist, das spielt gar keine Rolle, weil wir sind eine große Gruppe gewesen und wir haben einfach diskutiert. Und am Ende vom Tag haben wir uns dafür entschieden, dass wir diese Modelle uns anschauen wollen. Die Konsequenzen aus den Modellen, das ist noch offen und tatsächlich diskutiert man immer noch so an einer oder anderen Stelle und das ist auch gut so. Ja, also dass man eine Klassifizierung vornimmt und da kann ja, wie gesagt, Wissenschaft helfen, finde ich auch richtig und sinnvoll. Die Konsequenzen daraus muss man sich anschauen, aber einfach nur schwarz-weiß, das wäre nicht das, was die Enquete-Kommission in 2 Jahren erarbeitet hat, um diese Frage zu beantworten.
Ich glaube, ein Aspekt bei der Risikoklassifizierung ist auch immer, dass es erstmal natürlich sachlich auch gut wirkt, dass man sagt, okay, man hat irgendwie das Risiko einsortiert. Die Herausforderung, die wir auch festgestellt haben in der Arbeit der Enquete-Kommission, ist natürlich, wie Aljoscha eben sagte, es kommt auf die Anwendung an. Das heißt, es bringt uns gar nichts, jetzt erstmal sozusagen die Technologie an sich zu wenden, sondern wir müssen, wenn dann, immer die Anwendungsfelder bewerten. Und dann kommt man natürlich schon in ziemlich fein granulare Diskussionen. Was man, glaube ich, in diesem Kontext nochmal sagen kann, ist, was ja auch dahinter steckt, ist, dass man gerne eine gewisse Einschätzbarkeit haben möchte. Und man möchte irgendwie auch sagen, eine gewisse Sensibilisierung bei den Menschen, die mit den Technologien in Berührung kommen, erzeugen. Und dafür ist das wahrscheinlich schon hilfreich. Und wo es auf jeden Fall hilfreich ist, ist, dass es den Diskurs anstößt. Also es zwingt Menschen, wenn wir sagen, es geht darum, sich da Gedanken drum zu machen, wie diese Risikostufen sind und wo die eigene Technologie oder der eigene Anwendungsfall einzuordnen wäre, zwingt es sozusagen dazu, mal drüber nachzudenken, was denn die Folgen sind, wer davon profitieren könnte, wo auch potenzielle Schäden sind. Und das hilft natürlich dann schon mal genau die auch zu verhindern.
Vielleicht zu der Frage, wer ist schuld, wenn KI einen Fehler macht? Man muss sich nochmal vor Augen führen, wir reden ja hier über die sogenannte schwache KI. Wir reden über Systeme, die werden von Menschen zu einem bestimmten Zweck mit Daten gefüttert und entsprechend herrscht da auch Sorgfaltspflicht und entsprechend gibt es auch Regulierungen in den einzelnen Sektoren. Also ein medizinisches Gerät muss anders getestet und überprüft werden als zum Beispiel ein Algorithmus, der mir Schuhe empfiehlt im Onlinehandel. Kann auch schief gehen, kann auch vielleicht traurige Folgen haben und deshalb kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Wir hatten viele Juristen im Haus, ich bin kein Jurist, die Frage, ob gängige Haftungsregimes aushalten oder ausreichen oder ob man für KI nun schon etwas Besonderes braucht, weil eben, sagen wir mal, das, was die Philosophen vielleicht Shared Decision Making, also sagen wir mal, geteilte Entscheidungen, die ein Stück weit der Mensch, aber ein Stück weit auch das System zu verantworten hat, ob wir dafür wirklich schon neue Haftungsregime brauchen, das würde ich sagen, ist bestenfalls noch offen. Aber da gab es auch von den Experten, die wir angehört haben, noch keine klare Meinung. Ich habe das immer so ein bisschen rausgehört, dass wir eigentlich erstmal mit dem, was wir juristisch sozusagen heute auf der Pfanne haben, erstmal noch gut aufgestellt sind. Aber das ist, wie gesagt, da ist vielleicht auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Aber das sind noch zwei Fragen. Lieber noch die zwei Fragen.
Genau, Sie wollten aber zur Schuldfrage.
Ich wollte nur den Hinweis machen zum Thema Haftung, weil wir uns mit dem Thema in der Tat beschäftigt haben und auch im Mantelteil einen Teil haben. Und wahrscheinlich kann Susanne Demel oder auch Jan Kuhlen, der zugeschaltet ist, Susanne ist, glaube ich, auch später noch auf dem Panel, da auch noch mal was zu sagen. Das waren auch unsere Rechtsexperten in der Runde.
Ah, so ein guter Hinweis, danke.
Ja, für die letzten zwei Minuten, glaube ich, habe ich noch zwei spannende Fragen mitgebracht. Das eine, auch noch mal eine große, kurze, aber große Frage. In zentralen Bereichen unserer Gesellschaft, Gesundheit, Recht, Integration und so weiter, muss das Primat bei Menschen liegen, nicht bei Algorithmen. Wie können wir das sicherstellen? Und eine zweite Frage zum Thema auch Medien und Meinungsbildung über KI. KI spielt sicherlich in der Erzeugung, Verbreitung und Rezeption von Medieninhalten eine wichtige Rolle. Dazu bedarf es auf jeden Fall viel Forschung. Aber wie sieht es mit der Meinungsbildung zu KI und KI-Anwendungen aus? Was wissen wir bislang darüber, wie sich die öffentliche Meinung zu KI entwickelt, wodurch sie geprägt wird? Rezipiert man Medienberichte, so bleibt der Eindruck hängen, es gibt zu hohe Erwartungen und zu große Ängste. Inwiefern stimmt das aber tatsächlich?
Ich nehme die zweite Frage, die erste könnt ihr dann machen. Also die zweite Frage ist, glaube ich, wie immer. Ja, also wir können uns das anschauen. Es gibt so in der gesamten Digitalisierungsgeschichte immer so eine Welle. Dann kommt irgendeine neue Technologie und dann ist erstmal große Skepsis. Ich liebe noch diese Diskussionen, die kennt der ein oder andere vielleicht noch über Telearbeit. Ja, und wie die Armen damals noch Sekretärin genannt, ich wage das heute schon gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, ist ja vielleicht diskriminierend oder so, aber damals Sekretärin genannt, dann ausgebeutet werden. Und dann kam dieses Internet und ach Gott, was haben wir alles diskutiert? Ja, und was haben wir alle gedacht, was irgendwie das uns überrollt und so. KI reiht sich ein bisschen im Moment mit der Mystifizierung um den Begriff ein in diese Kategorie. Allerdings, und das ist das Gute daran, glaube, dazu hat auch die Enquete, aber auch viele andere, die Datenethikkommission oder eben auch die High-Level-Expert-Group auf der EU beigetragen, eine etwas weniger neurotische Diskussion ausgelöst. Also im Moment gehen wir etwas klüger damit um und schauen mal, was kann diese Technologie denn Sinnvolles leisten oder dieses Bündel von Technologien, wo können wir es einsetzen in industriellen Kontexten, in gesellschaftlichen Kontexten, vor allen Dingen auch im Bildungskontext. Kontexten. Und ich glaube, dass deshalb auch das Gesamtbild über KI nicht ganz so fatalistisch ist, wie das manchmal eben, wie gesagt, in der Digitalisierungsgeschichte auftritt. Und ich weiß, dass Susanne Demel hat mir das heute Morgen noch erzählt, der Bitkom gerade eine neue Befragung gemacht hat. Und tatsächlich ist das Meinungsbild über KI gar nicht so schlecht in Deutschland. Es hat sich auch signifikant verbessert. Das heißt, es bestehen eigentlich zwei wichtige Handlungsaufträge. Und das kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen nachschärfen im Endbericht. Das eine ist, dass tatsächlich mehr geforscht wird. Das muss ich einfach auch sui generis sein. Also Wissenschaftler kannst du das nicht verhindern. Aber das Zweite ist auch, wir brauchen angewandte, schlaue Wissenschaftskommunikation und insgesamt Kommunikation, die eben aufklärenden Charakter hat, die jeder verstehen kann. Das ist ja manchmal die große Kunst, ja, dass wir uns nicht verhaken in Feinheiten, sondern in verstehbaren, kontextuellen Erklärungen. Und ich glaube, dann wird insgesamt das Ganze eine fruchtbare, gute Wahrnehmung auch in der Bevölkerung haben.
Danke. Ich glaube, die andere Frage war noch, wer sozusagen Vorrang hat, Mensch oder Maschine sozusagen oder Technologie, ne?
Primat bei Menschen, also Primat bei Menschen finde ich als Utopie gut. Aber es gibt ja auch heute schon Bereiche, wenn wir uns zum Beispiel die Internetsuche angucken, wir sind davon abhängig, was die Suchmaschine uns für Ergebnisse liefert. Wir sind nicht in der Lage, Milliarden von Webseiten manuell zu durchsuchen, ob da noch eine bessere gewesen wäre. Das heißt, es gibt einfach Bereiche, da ist die Technik uns überlegen. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen halb ironisch gesprochen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich menschliches Primat und menschliche Entscheidungshoheit und Souveränität behalten will, dann sollte man sehr genau spezifizieren, was die Systeme tun dürfen und was die Systeme tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und dann muss man sich sehr genau überlegen, wie man das testen kann. Was können zum Beispiel Testbatterien, was können Qualitätsmaße sein, wo ich hinterher gucken kann, ob das System zum Beispiel diskriminierungsfrei ist oder Ähnliches tut. Und mit diesen selben Tests können wir im Grunde auch unsere analogen Prozesse mal testen. Ob da alle Leute immer alle Kontrolle haben und ob wir da immer alles gut machen. Also das würde uns dann auch wieder vielleicht zweifach weiterbringen, unsere Prozesse zu verstehen und die Welt ein kleines bisschen fairer und gerechter und besser zu machen und eben auch das Primat vielleicht zu gewinnen und dann auch zu behalten.
Und wo Forschungsbedarf besteht, ist, dass wir auch darüber diskutiert haben, es ist bisher zu wenig erforscht, was diese Technologien mit uns Menschen machen, im Sinne von, wo wir vielleicht eigene Entscheidungen gar nicht mehr so sehr hinterfragen. Das heißt, dieser ganze psychologische, verhaltenspsychologische Aspekt, haben wir auch gesagt, das ist was man noch genau untersuchen muss, wenn wir mit diesen Maschinen oder den Systemen zukünftig zusammenarbeiten.
Jetzt aber wirklich das letzte Wort in dieser Runde, Herr Müller.
Das ist ganz einfach. Ich möchte einfach nur an der Stelle auch unseren beiden Vorsitzenden, Daniela Kolbe und Stefan Sauer, danken, weil die haben uns gedankt. Aber ich möchte Ihnen auch einmal danken. Ich finde, das einen kräftigen Applaus wert. Vielen Dank für eure Arbeit.
Dafür ist auf jeden Fall immer Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass wir da Einblicke bekommen durften in die Ergebnisse und was Sie sich beschäftigt haben. Und die drei Sachverständigen sind auf jeden Fall später auch noch hier. Und da können Sie auch noch Ihre Fragen stellen. Nachher dann bei Häppchen an den Stehtischen mit ganz viel Abstand. Vielen lieben Dank. Ja, das war Staat und Medien, Gesellschaft, Staat und Medien. Jetzt kommen wir zu Gesundheit und Mobilität und steigen in die zweite Runde ein der Ergebnispräsentation der Enquete Künstliche Intelligenz. Ich möchte auf die Bühne bitten, Andrea Martin. Sie war in den Projektgruppen Gesundheit und Arbeit. Frau Martin ist seit 1992 bei IBM. Seit dem vergangenen Jahr leitet sie das IBM Watson Center in München und war davor CTO für IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Frau, die sich mit Innovation und Transformation bestens auskennt. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns, dass Professor Wolfgang Ecker dabei ist von der Projektgruppe KI und Wirtschaft und auch KI und Mobilität. Professor Ecker ist ein weltweit anerkannter Entwurfs-, Modellierungs- und Verifikationsspezialist für digitale Systeme bei der Infineon Technologies AG. Er leitet die iCommunity Deep Learning, den Infineon Think Tank, auch natürlich für künstliche Intelligenz. Und er hat noch diverse Erfindungsanmeldungen und 12 Patenterteilungen. Da können Sie uns ja später nochmal dann bei einem Gläschen was zu erzählen. Herzlich willkommen. Ja, und Herr Ecker, wir fangen auch gleich mit Ihnen an. Und der... oh mein Gott, das ist ja mir unglaublich unangenehm. Herr Haderdin, Professor Haderdin, wo sehen wir Sie? Da drüben. Sehr gut. Jetzt noch mal ein ganz großer Applaus, der meinen Fehler hier auswetzt. Sami Haderdin ist natürlich auch da. Er ist der Direktor der Munich School of Robotics and Machine Learning an der Technischen Universität München, wo er wahrscheinlich auch gerade ist. Er hat dort den Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz. Und wir freuen uns natürlich unglaublich, dass Sie dabei sind. Ohne Sie sind wir nichts, Herr Haderdin. Das ist Ihr Applaus.
Vielen Dank.
Können wir ihn einmal kurz live schalten, dass er auch Hallo sagen kann? Haben Sie schon? Sehr gut.
Ich habe schon Hallo gesagt. Also nochmal freundliches Hallo aus dem Süden nach Berlin in die Hauptstadt. Ich freue mich sehr, da zu sein und überhaupt kein Problem, dass Sie mich da vergessen.
Bin ja jetzt da. Wunderbar, das erleichtert mich um 100 Tonnen. So, jetzt kommen wir zur Mobilität. Professor Ecker, mal vielleicht anfänglich einfach auch erklärt, was sind so konkrete Beispiele, wo KI bei uns in die Mobilität reinfunkt beziehungsweise schon hilfreich zur Anwendung kommt?
Okay, man hört mich. Wenn Sie heute sich auf Ihr Navigationsgerät verlassen
ein Ziel eingeben und gemäß den Vorschlägen sich die schnellste, energiesparendste oder günstigste Route raussuchen, zum Beispiel bezüglich Maut, dann ist in der Regel KI mit beteiligt. Wenn heute Verkehrszeichenerkennung eingesetzt wird, ist auch KI beteiligt. Also wir nutzen eigentlich heute schon KI, ohne überhaupt uns zu wundern, warum denn das alles so toll funktioniert.
Das war kurz und knackig. Sie können gerne noch etwas weiter ausholen, wenn Sie möchten. Aber wir können auch erst Professor Haderdin zu Wort kommen lassen. Stichwort zum Beispiel autonomes Fliegen oder so. Da haben Sie doch auch einiges in petto. Herr Haderdin, Sie haben das Wort.
Ja gut, Herr Ecker hat ja schon ein paar Beispiele im Hier und Jetzt genannt. Und ich glaube, uns allen ist ja auch sehr bewusst, dass Mobilität der Zukunft wird ja immer vernetzter. Das heißt, wir haben natürlich auch mehr und mehr Infrastruktur, die dann sozusagen auch mit intelligenten Services laufen kann und dadurch natürlich auch sehr viel mehr Daten zur Verfügung stehen. Also ich denke, da ist es relativ klar, dass wir immer mehr hingehen werden, dass Mobility as a Service, denke ich, ein großes Thema werden wird. Ich glaube, wichtig ist aber auch zu sehen, dass es ja nicht nur die passive Mobilität bereits heute ist oder wo wir sozusagen der Passenger sind, sondern nach und nach wird es ja auch möglich sein, nicht mehr nur noch zu Skypen oder zu Webexen oder zu Zoomen, sondern irgendwann werden wir natürlich auch Mobilität sozusagen remote ermöglichen können. Das heißt, dass wir uns auch an einem entfernten Ort bewegen können. Man könnte sagen, ein Avatar könnte ja die Mobilität in den nächsten Jahrzehnten ebenso revolutionieren. Und ein fliegender Avatar wäre ja auch eine ganz spannende und interessante Idee.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sind wir davon entfernt, dass Sie hier bei uns sitzen, vielleicht nicht in Fleisch und Blut, aber als Roboter zum Beispiel?
Ja gut, also das haben wir als Demonstration schon öfter gemacht, in der Tat, und ich hatte auch überlegt, aber das Problem ist, ist die Batterietechnik ein Problem. Also wir wären quasi auf dem Weg Richtung Ingolstadt wahrscheinlich erstmal liegen geblieben. Also da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber ich denke, perspektivisch ist das bereits heute schon im Labor und auch in vielen Anwendungen schon durchaus Realität. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass eben auch dieses Thema Infrastruktur, Vernetzung ganz zentral sind, weil natürlich ohne diese Möglichkeiten noch eine Energieinfrastruktur natürlich davon zentraler Bedeutung wären, um das im realen Leben sozusagen auch zu ermöglichen und nicht nur in den Laboren der Wissenschaften.
Danke. Herr Ecker?
Ja, ich wollte dann noch ergänzen, also zwischen dem, was wir heute schon nutzen, also in breiter Nutzung ist und wo wir eigentlich schon sehen, dass es morgen kommen wird, sind auch eine ganze Menge KI-Anwendungen in der Mobilität. Zum Beispiel Fahren in eingeschränkten Räumen, zum Beispiel dass Traktoren auf Feldern autonom fahren, auf Fabrikhöfen, dass Autos fahren, sage ich mal, im Stau. Das ist alles schon ja, fast serienreif und wartet eigentlich nur noch breit ausgerollt zu werden. Also es gibt zwischen den Visionen, die Herr Haderdin erzählt hat und was wir heute schon können, auch sehr, sehr viel, was heute wirklich schon in den Entwicklungslaboren ist, das wir in der näheren Zukunft sehen werden.
Könnten wir, liebe Regie, Herrn Professor Haderdin auf einen der Bildschirme hier bekommen, auf dem Podium, dass wir auch sehen können, vielleicht falls er zwischendurch die Hand hebt, dann sind wir da noch besser vernetzt. Das wäre sehr schön. Sie haben ja in Ihrer Projektgruppe die Straße, die Schiene, den Luftverkehr und den Schiffsverkehr unter die Lupe genommen. Auch Data Sharing, Open Data ist ein großes Thema gewesen. Also Ihre Handlungsempfehlung ist sozusagen, wenn man auf die Mobilität guckt, das ganzheitlich zu überblicken? Oder wie geht man daran als Sachverständiger, der sich jetzt hier hinsetzt und da was zu erzählen soll?
Die ganzheitliche Betrachtung sind wir dadurch gekommen, dass es eben verschiedenste Möglichkeiten gibt, verschiedene Mobilitätsangebote anzubieten. Weil jeder dieser Mobilitätsträger hat für sich einen Vorteil. Und dann innerhalb der Mobilitätsträger selber gibt es ja auch eine Fragmentierung. Es gibt verschiedene Speditionen, es gibt verschiedene Busunternehmen. Und es gibt ja Studien, wie viele Leerfahrten von LKWs es heute gibt. Und wie viel dieser Leerfahrten man mit einem intelligenten Management sich einsparen könnte. Das heißt, wir wüssten eigentlich heute schon, wie wir übergreifend über alle Mobilitätsgebiete den Verkehr effizienter, aber auch günstiger gestalten können. Das ist sicherlich eine Anwendung. Die andere Anwendung, wo wir gesagt haben, man muss übergreifend denken, ist zum Beispiel für Personen- und Güterverkehr gemeinsam denken. Stellen Sie sich vor, das Problem der Anbindung im ländlichen Raum, wo einfach nicht so viel öffentliches Verkehrsaufkommen da ist, wenn man
dort die Chance nutzen könnte, Gütertransfer und Personentransfer zusammen zu denken, zu planen, könnte man auch die Situation verbessern, ohne zusätzlichen Verkehrsaufkommen zu erzeugen.
Hatten wir schon eigentlich die Drohnen erwähnt, die eventuell im ländlichen Raum für Hilfe sorgen könnten?
Habe ich nicht erwähnt.
Haben Sie die schon angerissen oder können wir da noch einen Satz zu verlieren? Die Zukunft der Drohne im ländlichen Raum.
Ja, da kann ich gerne noch was kurz zu sagen. Also ich denke, gerade für Hol- und Bringdienste könnten natürlich die Dinge, die Herr Ecker, Kollege Ecker ja gerade auch angemerkt hat, durchaus spannende und nützliche Services im Sinne eines Werkzeugs sozusagen ermöglichen. Vor allen Dingen das Thema autonomes Navigieren und Kartieren, da ist ja schon vieles, vieles möglich. Ich denke, da haben wir in den letzten Jahren fantastische Fortschritte gesehen. Ganz wichtig ist aber auch gleichzeitig das Thema Energie nochmal an der Stelle anzumelden. Also damit meine ich Energieversorgung der Systeme. Das heißt, wenn wir natürlich in Mobilität denken und gerade in autonomen Systemen oder teilautonomen Systemen, die dann gewisse Services bereitstellen sollen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Systeme das auch in einer energieeffizienten Art und Weise tun, beziehungsweise überhaupt genug Energieversorgung an Bord haben oder eine Infrastruktur vor Ort, die es ihnen erlaubt, diese Art von Tätigkeiten durchzuführen. Und da sind natürlich autonome oder UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, in all ihrer Vielfalt an vielen Stellen fantastische Möglichkeiten. Das ist ja teilweise schon auch ein Commodity-System in vielen Themen, gerade wenn es auch um Infrastruktur-Maintenance geht oder um Monitoring von Großinfrastrukturen, was ja oft auch mit großer Gefahr verbunden ist, dann sind ja Drohnen bereits heute schon im mannigfaltigen Einsatz. Und da gibt es ja mittlerweile schon wirklich fantastische Consumer-Geräte, die schon Autonomie mit sich bringen, das heißt autonome Navigationsfähigkeiten, um beispielsweise auch im Forst autonom navigieren zu können. Also ich denke, da wird noch vieles passieren, immer unter der wichtigen Einschränkung, wie Stand heute noch eine Zentrale leider ist, die Energieversorgung bzw. die Laufzeit der Batterien, wenn man so möchte.
Frau Martin, auch nochmal aus Ihrer Sicht, jetzt nicht unbedingt zu Drohnen, aber zum ganzheitlichen Blick auf die Mobilität.
Ja, also beim ganzheitlichen Blick auf die Mobilität ist es zum einen natürlich so, dass man die verschiedenen Mobilitätssparten sich anschauen kann, aber die andere Frage ist ja auch, wie kann ich Mobilität mit anderen Themengebieten verknüpfen? Und da würde ich jetzt das Thema Schifffahrt aufgreifen, was Sie ja auch genannt hatten. Da ist gerade ein Schiff unterwegs, autonom über den Atlantik, komplett autonom gesteuert, mithilfe von KI, natürlich mithilfe von GPS und anderen Daten. Ohne Florian Silbereisen, soweit ich weiß. Ja, vielleicht schwimmt er hinterher, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Und dieses Schiff ist autonom unterwegs, zum einen, um zu zeigen, dass es geht, aber zum anderen die Brücke zu bauen, auch zum Thema Umweltschutz und Forschung. Weil während das Schiff über den Atlantik fährt, sammelt es mit unheimlich vielen Sensoren, Daten, Kameras oder auch Wasserqualität darüber, wie eigentlich der Zustand unserer Ozeane ist. Und das bietet dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive, wenn man dran denkt, wie wollen wir denn in Zukunft forschen? Also dieses ganze Thema, wie nutze ich KI in der Mobilität, in diesem Fall in der Schifffahrt, um Forschungsergebnisse zu erzielen?
Dann kommen wir nochmal zum Aspekt Energie, der ja auch sehr wichtig ist, also Nachhaltigkeit in der Energieversorgung. Haben wir auch mal eine schöne Folie vorbereitet und vielen Dank auch nochmal an die beteiligten Bürgerinnen und Bürger, die das im Vorfeld auch eingetragen haben im Internet unter enquetebeteiligung.de. Wie können KI-Anwendungen die Vision einer klima- und umweltfreundlichen, wie für alle auch bezahlbaren Mobilität unterstützen oder voranbringen? Professor Ecker, vielleicht Sie mal dazu ein paar Worte. Genau, da sehen wir es auch nochmal.
Also ich habe schon einige Beispiele erklärt, wie man durch Steuerung des Verkehrs, der Mobilität, durch KI Einsparungen machen kann. Es gilt dasselbe auch für Fahrzeuge. Man kann mit KI Motoren effizienter machen. Man kann, wie Sie angesprochen haben, zum Beispiel Schiffe mit Segel ausrüsten und die Segel entsprechend steuern. Langfristig gedacht kann man unter dem Begriff Maintenance den Betrieb eines Systems permanent überwachen und frühzeitig erkennen, ob ich eine Reparatur oder Wartung machen muss, um zum Beispiel einen Austausch von einem Motor oder einem Antrieb zu verhindern, was ja sozusagen langfristig wieder die Umwelt belasten würde. Also es gibt hier viele Dinge in den Fahrzeugen, aber auch im Verkehr, wo man mit künstlicher Intelligenz Energie einsparen könnte und unsere Mobilität energieeffizienter machen könnte.
Und dazu können wir dann sicher im Abschlussbericht auch nochmal detaillierter nachlesen. Wir kommen jetzt mal zur Gesundheit, denn wir haben ja zwei Bereiche hier heute in unserer Gruppe, Mobilität und die Medizin. Und da wäre natürlich die Frage, das ist auch sehr spannend, weil es irgendwie den Menschen noch, finde ich, noch persönlicher betrifft, die Medizin. Also welche Potenziale sind das? Wir sehen mal die nächste Folie auch gerne eingeblendet. Insbesondere im Bereich Medizin und Gesundheit wird ein hohes Potenzial durch die Anwendung von KI gesehen. Frau Martin, was für Potenziale sind das? Vielleicht kann man mal so ein paar Beispiele geben, welche KI-Verfahren eventuell schon also im Einsatz sind und die den Menschen jetzt aktuell schon helfen können.
Ich fange mal mit ein paar Beispielen an. Ich glaube, da können meine Mitdiskutanten auch noch gut ergänzen. Also ein Punkt ist ja generell, dass in der Medizin bildgebende Verfahren eine sehr große Rolle spielen, gerade in der Diagnose. Und in dem Bereich hat KI bzw. KI-Technologien enorme Fortschritte gemacht. Das heißt, wenn man dran denkt, wie kann ich Krebs früh erkennen oder auch besser analysieren, indem ich eben Bilder, Röntgenbilder oder Bilder von Biopsien und dergleichen, von CTs und dergleichen analysiere, dann ist es heute schon so, dass die KI-Funktionalität bessere Ergebnisse liefert als die Menschen, was unter anderem daran liegt, dass eben ohne weiteres große Datenmengen verarbeitet werden können, ohne Ermüdung. Ne? Also KI konzentriert sich einfach dauernd. Und gerade gemeinsam mit den Menschen, mit den Ärztinnen und Ärzten, werden dann die besten Ergebnisse erzielt. Das Gleiche gibt es auch bei der Spracherkennung. Es gibt kleine, feine Erkenntnisse, dass sich die Sprache ändert, wenn man beginnt, an Demenz zu erkranken. Das ist für uns als Mensch oft gar nicht wahrnehmbar, aber das kann durchaus ein KI-gesteuertes System tun. Das hilft natürlich auch dabei. Man muss da sehr sensibel vorgehen. Auf der anderen Seite, das haben wir auch relativ ausführlich diskutiert in unserer Arbeitsgruppe zur Gesundheit, weil nicht alle Menschen wollen ja auch generell zu einer Früherkennungsuntersuchung gehen. Das ist ja heute schon so, egal ob mit oder ohne KI. Das heißt, ich muss auf der einen Seite dem Rechnung tragen, dass ich persönlich vielleicht in Zukunft sage, ich habe ein Anrecht darauf, dass eine KI auch auf mein Bild guckt. Und dass es aber auch andere Menschen gibt, die sagen, ich will das gar nicht wissen. Also da ist schon eine große Sensibilität notwendig. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Beispiele. Ich meine, von der individualisierten Therapie, die mithilfe von KI-Methoden identifiziert werden kann. Oder was ich jetzt gerade in der augenblicklichen Situation ganz spannend fand, ist das Überwachen von Vitalparametern oder Blutwerten. Wenn man zum Beispiel herausgefunden hat, dass 10% der Corona-Patienten an Blutvergiftungen erkranken und davon ungefähr nur die Hälfte überlebt, hat man inzwischen auch KI eingesetzt, um diese Muster besser erkennen zu können in den Blutwerten und auch sogar die Bilder von den weißen Blutkörperchen zu analysieren, um eben früher zu wissen, aha, das ist ein Patient, eine Patientin, die eine Tendenz hat, eine Blutvergiftung zu bekommen und dann frühzeitig eben medikamentös eingreifen kann.
Das sind auf jeden Fall die Vorteile. Wir können auch noch mal gleich zu den Ängsten kommen, die Menschen haben, wenn sie von KI auch in der Medizin hören. Vielleicht noch mal zur Pflege, Professor Haddadin, also Reha etc. Inwiefern ist KI da wichtig und kommt zum Einsatz?
Ja, Frau Martin hat ja ganz wunderbar sagen wir mal, die Diagnose und Therapie, vor allem auch die großen fantastischen Ergebnisse, gerade in der Diagnostik der letzten Jahre, zusammengefasst und auch so ein bisschen die Themen in der Krise ja auch angemerkt. Ich glaube, ja, das ist auch so ein bisschen die Zukunftsvision natürlich, aber eben bereits mit vielen, vielen Anwendungen in der Reha, in der Pflege, aber auch in der Chirurgie. Also das Avatar-System, was ich vorhin angemerkt hatte, wird ja bereits, Stand heute schon in der Schlüssellochchirurgie eingesetzt. Das heißt, der Chirurg ist sozusagen mit dem Roboter verbunden, der dann quasi über kleinste Ärmchen im Körper, über kleine Trokarpunkte statt große Thoraxöffnungen im Körper dann operiert. Also der Arzt benutzt die Maschine als Kommunikations- und Teleportationsmittel, wenn man so möchte. Und genau solche ähnlichen Methoden können natürlich auch die Telemedizin und damit auch die Pflege und die Reha revolutionieren. Das heißt, individualisierte Rehabilitationsmöglichkeiten, gerade nach Schlaganfall, wäre zum Beispiel ein großes Thema. Also wie können Sie Patienten individuell, wir nennen das dann Assist is needed, also das heißt, je nach Reha-Fortschritt oder auch Schwere des entsprechenden Anfalls beispielsweise, dann eben auf den Patienten individualisiert eingehen, angelernt durch die Reha-Kräfte. Das heißt, ein Werkzeug, das eben es ermöglicht, die wenigen Reha-Kräfte, die wir haben, zu multiplizieren und damit eine Verfügbarkeit zu erzeugen, eben von einer Therapie, wenn man so möchte. Das Gleiche eben genauso auch in einem Gesundheitssystem, was wir gerade im Thema Pflege natürlich unter großen Anstrengungen leidet und wir da eben gerade auch in Zeiten des demografischen Wandels viele Themen vorangetrieben haben, gerade auch in Deutschland die letzten Jahre, wie können wir Roboterassistenten und da eben intelligente Roboterassistenten, die einfache Hol- und Bringdienste oder dergleichen durchführen können, beim Aufstehen helfen oder Dinge vom Boden eben einsetzen, um das selbstbestimmte Leben im Alter irgendwann auch zu ermöglichen. Das sind noch Dinge, die die nächsten Jahre weiterentwickelt werden, aber genau aufgrund dieser Visionen sind dann plötzlich eben auch diese Reha-Assistenten, die ich gerade genannt habe, plötzlich verfügbar oder eben nutzbar und können dementsprechend dann eben auch bereits in klinischen Studien eingesetzt werden. Und last but not least, denke ich, ist auch eine wichtige Anwendung, gerade auch beim Thema Pflegegesundheit haben wir das in der Krise gesehen. Das eine ist die Diagnostik, aber das echte Agieren, das heißt, man so möchte, die Intervention aus der Entfernung, aus der sicheren Entfernung wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo wir eben sogenannte verkörperte KI, wie wir sie dann nennen, eben auch einsetzen könnten. Das heißt eben, die medizinische Versorgung, nicht nur in der Reha, aber eben auch bei solchen Hochrisikosituationen, wie wir sie gerade in den letzten Monaten gesehen haben, eben aus der sicheren Distanz und dementsprechend auch an den Patienten bringen. Also ich denke, da sind viele, viele Dinge gerade erst im Entstehen, aber die nächsten Jahre werden dort, denke ich, kritikal sein, um eben ja, solche Themen auch in die reale Welt bringen zu können.
Dankeschön. Es kommen gleich noch Fragen auch aus der Online-Beteiligung. Frau Martin,
Ich wollte nur gerade einen Satz ergänzen, weil wir gerade vorhin drüber gesprochen haben mit Susanne Demel. Wurde ja vorhin schon angesprochen, dass sie eine neue Bitkom-Studie mitgebracht hat. Und da wurde gefragt, in welchen Bereichen wünschen sich die Menschen den Einsatz von KI? Und ganz oben auf der Liste, und es waren nicht nur Gesundheitsfragen, sondern es ging quer über alle Bereiche, ganz oben auf der Liste mit 75% stand die Pflege. Das fand ich ganz interessant, passt ganz gut dazu, was du gerade sagtest, Sami.
Frau Kolbe.
Ja, vielen Dank auch weiterhin an das Publikum für die spannenden Fragen. Sie können auch weiter schreiben und auch voten, das hilft sehr. Erstmal zum Thema Gesundheit war eine sehr hochgewotete Frage zum Thema Altenpflege, also nicht so sehr Reha, sondern inwieweit kann und sollte KI in der Altenpflege eingesetzt werden. Da weiß ich auch, dass Professor Haddadin sehr viel zu berichten hat. Und die am höchsten bewertete Frage von allen, interessanterweise, bezieht sich nochmal auf das Thema Energieverbrauch von KI. Also welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz angesichts ihres Energieverbrauchs, den Klimawandel aufzuhalten? Also Chance einerseits, aber Energiefresser andererseits. Professor Ecker ist ja eigentlich der Experte für Hardware, kann da sicher auch was zu sagen.
Ja, es wird oft vergessen, dass das KI eine Art Software ist, die eine Hardware braucht, um abgearbeitet zu werden. KI ist eine sehr komplexe Software, braucht entsprechende mächtige Hardware, um abgearbeitet zu werden. Wir haben aber heute schon mal gehört, dass es gibt nicht die eine KI. Es gibt verschiedene Varianten der KI und jede Variante hat auch nochmal in sich eine verschiedene Mächtigkeit. Und ich denke, es ist klar, wenn ich 10 Eier von München nach Berlin fahren will oder von München zum Nachbarn, dann ordere ich mir keinen 40-Tonnen-LKW, sondern ich fahre mit dem PKW und wenn es nah ist, vielleicht sogar mit dem E-Bike. Wenn ich aber 10 Kubikmeter Kies fahren will, sieht die Geschichte ganz anders aus. Und dieselbe Situation haben wir in der KI auch. Das heißt, wir haben noch ein Riesenpotenzial, die KI an die Komplexität der KI an die Anwendung anzupassen und dann die Rechenleistung, die wir aufbieten, um die KI abzuarbeiten, an die Algorithmen. Das heißt, wenn wir die Anwendungen, die Algorithmen, die KI, die Hardware gemeinsam betrachten, sehen wir schon noch sehr viel Potenzial, dass wir die KI heute in weiten Bereichen effizient abarbeiten können.
Wir können auch gerne gleich nochmal zur Altenpflege kommen. Ich wollte eine Frage kurz noch zwischendrin reinwerfen, die auch übers Publikum vorab schon mal kam. Die veränderte Rolle des Menschen in der Medizin, immer mit der Bitte um knackige Antwort. Denn die Befürchtung besteht oft, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer Kompetenz abgelöst werden könnten durch eine KI. Dass der Patient vielleicht sagt, oh, jetzt kommt da aus dem Drucker die Diagnose. Der Arzt sagt, ja, das sagt unsere KI. Das und das muss passieren. Also inwiefern muss man als Bürgerinnen und Bürger vor so etwas Angst haben? Oder wie würde die Zukunft da aussehen? Also werden Ärzte in ihrer Kompetenz abgelöst? Würde ich gerne einmal kurz in die Runde geben. Gerne auch nochmal nach München.
Ja, wenn ich darf, kann ich gerne ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich versuche mich auch kurz und knackig zu halten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie natürlich so an den Urängsten auch meines Vaters beispielsweise rüttelt, der ja auch selber praktizierender Arzt war und den ich immer wieder sozusagen auch als Diskussionspartner hatte. Und ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle zu sehen, dass eben die Künstliche Intelligenz, gerade diese Diagnosewerkzeuge, die wir jetzt auch viel gehört haben, und Frau Martin hatte da auch, glaube ich, ganz fantastische Beispiele gegeben, immer mehr eben auch Werkzeuge sind. Also es sind in der Regel keine Ersatztechnologien, im Gegenteil. Es ist ja bereits in der heutigen Hightech-Medizin so, dass ganz oft Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz kommen. Das heißt, die Idee ist natürlich, die Ärzte und auch die Healthcare-Worker im Allgemeinen, die Gesundheitskräfte, mit Werkzeugen zu befähigen, ihren Dienst am Patienten in größerer Verfügbarkeit zu ermöglichen. Das heißt, einerseits breitere Verfügbarkeit von den entsprechenden Leistungen, aber insbesondere auch höherer Qualität. Das heißt, das ergänzt sich eben an der Stelle. Mensch und Maschine statt Mensch oder Maschine. Und das sowohl in Therapie wie auch in Diagnose. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich denke, auch beim Thema Pflege ist das genauso zu sehen. Also das ist eine universelle, glaube ich, Frage auch an Technologieentwicklung. Also wir sollten sehr, sehr darauf achten, dass die Technologie, die wir entwickeln, immer ein Werkzeug für die Menschen ist. Und das gilt genauso in der Arbeit wie in der Gesundheit, mit dem wir eben unsere Problemstellung besser lösen können, mehr Menschen davon profitieren und wir das eben auch in einer Art und Weise tun, die das Ergebnis immer zum Zentrum hat. Und das Ergebnis bei solchen Fragen, gerade in der Gesundheit, ist natürlich der Mensch und seine Gesundheitsversorgung.
Danke. Frau Martin?
Ich versuche es mal kurz und knackig. Also das eine ist die Bestätigung von dem, was der Sami Haderlin gerade sagte. Man könnte künstliche Intelligenz insofern da auch komplementäre Intelligenz nennen. Dass man sagt, es ist immer Mensch und Maschine. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, wirklich bezogen auf die Frage, kommt die Diagnose aus dem Drucker und wird der Arzt in seiner, die Ärztin in ihrer Kompetenz beschnitten? Ich glaube, da kommt auch nochmal der Punkt hoch, der nur nicht hundertprozentig erforscht ist, den Lena Sophie Müller vorhin angesprochen hat. Was macht die immer größer werdende Unterstützung durch KI oder andere Systeme mit unserer Entscheidungskompetenz? Also wie behalten wir unser kritisches Denken und auch diese Entscheidungskompetenz, auch mal zu sagen, nee, das, was da jetzt aus dem Drucker kommt, wie Sie es plakativ dargestellt haben, das ist es jetzt nicht, sondern es ist was anderes. Und ein dritter ganz kurzer Aspekt ist, wir sollten auch hinschauen, dass wir sind in Deutschland sehr gut medizinisch versorgt, aber wenn wir in Länder schauen, wo die Medizin noch nicht so weit entwickelt ist oder sagen wir die breite Versorgung noch nicht so weit entwickelt ist, ist natürlich schon die Frage, inwiefern zumindest bei einfachen Diagnosen, und da müssen Ärztinnen und Ärzte helfen zu sagen, was ist denn eigentlich eine einfache Diagnose, nicht doch automatisiert werden kann, um einfach eine breitere Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.
Frau Kolbe, Sie hatten die Altenpflege eben gerade angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau die Frage, aber wir hatten über die Pflege von Professor Haderlin viel gehört, aber Altenpflege ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, der auch viele Menschen betrifft. Wollten Sie nochmal aus München 2, 3 Sätze zur Altenpflege loswerden?
Gerne, ich versuche es auch mit 2 bis 3 Sätzen. Es fällt mir immer schwer, aber ich tue mein Bestes. Ich denke, dass viele der Sachen, die schon gesagt wurden, auch für die Altenpflege natürlich zutreffen. Ich glaube, da ist es aber ganz besonders wichtig, dass man eben auch nicht nur die Klarstellung, dass eben die Technologie, gerade die künstliche Intelligenz, eben kein Ersatz der Pflegekräfte sein soll, sondern eben im Gegenteil, es soll die Pflege erleichtern, es soll auch den Beruf aufwerten. Es soll natürlich auch ganz zentral im demografischen Wandel gerade die Themen ermöglichen, wo wir eben keine breite Versorgung auch haben. Also man kennt ja die Defizite relativ gut. Und insbesondere ist da natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Frage nach, wie entwickeln wir denn Technologie, die auch wirklich von der älteren Bevölkerung akzeptiert wird und auch den Nutzen gesehen wird, sozusagen im Zentrum der Entwicklung stehen haben. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man da eben nicht Technologie alleine entwickelt, sondern mit den älteren Menschen, mit den Pflegekräften gemeinsam, die eben überhaupt auch nur bewerten können, was denn in der Altenpflege auch wirklich ein sinnvolles Werkzeug wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es darum geht, die Brücke zwischen Grundlage und Anwendung zu schließen, die, wie man so schön sagt, die Stakeholder von Beginn an mit dabei zu haben und eben nicht nur als sozusagen Nutzer, sondern als partizipativen Entwicklungsprozess, weil man da eben sonst sehr, sehr viel falsch machen kann und
Danke.
Die Menschen, wie man so schön sagt, mitnehmen muss.
Vielen Dank. Herr Ecker, auch nochmal vielleicht zur Akzeptanz 2, 3 Worte von Ihnen. Akzeptanz in der Bevölkerung für KI in der Mobilität, auch in der Medizin, wie man die herstellen kann, ohne dass man denkt, die KI hat für mich entschieden oder vielleicht war die KI nicht ganz fehlerfrei. Wie kann man sich auf sowas verlassen? Also wie kann man ein Vertrauen in diese Technologie schaffen, die in der Bevölkerung ankommt?
Man muss der Bevölkerung, bei der Medizin, die Ärzte, Pflegekräfte, lernen, mit der Technologie umzugehen. Ja, man hat ja vor 120 Jahren ungefähr Röntgenstrahlen, dann hat man ein neues Diagnosemittel gehabt, dann hat man Ultraschall, dann hat man was auch immer für neue Verfahren gehabt, um Diagnosen zu machen. Man musste damit lernen, umzugehen. Man bekam immer mehr Informationen und die musste man interpretieren. Und das wissen vielleicht der eine oder andere, auch Diagnoseverfahren sind nicht perfekt. Das heißt, man hat Stück für Stück gelernt, mit diesen nicht ganz perfekten Diagnosen umzugehen. Und KI geht jetzt einfach ein Stückchen weiter. Es macht Empfehlungen, es gibt Hinweise in gewisse Richtungen. Und genauso muss man mit dieser ständig wachsenden, mächtigeren Technologie auch umgehen lernen, um nicht die Angst zu haben, von der Technologie überrannt zu werden, übermannt zu werden, dominiert zu werden. Also es geht viel um Lernen, mit der neuen Technologie umzugehen.
Frau Martin, Sie haben in dieser Runde das letzte Wort.
Das wäre super. Ich glaube, es geht auch sehr viel neben dem Lernen darum, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wo KI eigentlich eingesetzt wird und wo es eingesetzt werden kann. Das ist, was Jürgen Müller-Lützkow vorhin angesprochen hatte. Ich sage jetzt mal neudeutsch, wir brauchen da mehr Storytelling, dass wir wirklich allgemeinverständlich aufarbeiten, wo steckt KI drin und was kann KI uns bringen, weil dann wird es ein Stück anfassbarer. Und ich glaube, da ist eine große Herausforderung drin, weil viele vielleicht doch noch von vor, muss man schon fast sagen, vor einigen Jahrzehnten das eine oder andere Science-Fiction-Bild von einer möglichen oder auch nicht KI im Kopf haben. Also ich glaube, das Bewusstsein und das Storytelling ist ganz wichtig. Neben all den anderen Aspekten, die vorhin schon angesprochen wurden, es muss fair sein, es muss erklärbar sein, es sollte transparent sein, wenn KI drin ist.
Vielen Dank an diese Runde Medizin und Mobilität. Herzlichen Dank nach München. Und an Sie beide natürlich auch. Und Sie werden auch noch hier sein eine Zeit lang und danach für Fragen zur Verfügung stehen. Ganz lieben Dank. Dann kommen wir jetzt zur dritten Runde. Und zwar Wirtschaft und Arbeit. KI als Heilsbringer und Schreckgespenst. Jetzt wollen wir erstmal kurz die Desinfektion folgen lassen, das gehört dazu. Und ich freue mich dann aber, dass Susanne Demel bei uns ist. Sie ist in der Projektgruppe KI und Arbeit sowie auch KI und Gesundheit. Frau Demel gehört zur Geschäftsleitung des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, also Bitkom, haben wir eben auch schon im Gespräch gehört. Sie ist dort verantwortlich für den Bereich Recht und Sicherheit und heute ist sie hier und wir freuen uns sehr. Hallo Frau Demel. Dann freuen wir uns auf Dr. Florian Butollo, stellvertretendes Mitglied der Projektgruppe KI und Wirtschaft und KI und Arbeit. Sein Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. Und er leitet unter anderem die Forschungsgruppe Arbeit in hochautomatisierten digital-hybriden Prozessen des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft zur interdisziplinären Untersuchung der Wechselwirkung von Digitalisierung und Gesellschaft. Wer hat sich denn diesen Satz ausgedacht? Herr Dr. Butollo, wie schön, dass Sie da sind. Hallo. Und wir freuen uns auf Dr. Sebastian Wiczorek, Mitglied der Projektgruppe Staat und Mobilität. Er leitet die Leonardo Machine Learning Foundation. Das ist eine Technologieplattform zur Entwicklung und Anwendung von Services von SAP. Und bei SAP ist er auch Firmensprecher zum Thema KI. Und er ist auch Mitglied des SAP-Ausschusses für Artificial Intelligence. Und das ist doch schön, dass Sie auch in dieser Runde sind. Da gehören Sie nämlich auch hin. Herzlich willkommen. Ja, Ihre Projektgruppe hat sich mit den Feldern Wirtschaft und Arbeit in Bezug auf KI beschäftigt. Heilsbringer und Schreckgespenst, das haben wir eben schon mal so ein bisschen angerissen. Und wir haben uns für diese Runde gedacht, jeder kann mal ja so ein bisschen am Anfang so ein kleines Statement loslassen über das, was in der Gruppe wichtig war, was passiert ist. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Butollo. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Projektgruppe, die Sie mitgenommen haben? Im Kollektiv natürlich.
Genau. Wir wollten das eigentlich aufhängen an zwei Ergebnissen aus dem Beteiligungsverfahren, zwei Fragen, die eingeblendet sind. Also einmal die Aussage, Deutschland sollte in Zusammenarbeit mit den EU-Staaten eine internationale Vorreiterrolle in Forschung und Entwicklung anstreben, um im globalen Wettbewerb nicht abgehängt zu werden und unabhängig zu bleiben. Andererseits die Aussage, KI soll sich am Gemeinwohl orientieren und nicht an gewinnorientierten Zwecken. Sozusagen zwei sehr unterschiedliche Aspekte und beides umreißt eigentlich sehr gut das Spektrum der spannenden, lebendigen, auch kontroversen Debatten, die wir hatten, die sich darum gedreht haben, wie eben Ziele des sozusagen der wirtschaftlichen Effizienz, des wirtschaftlichen Erfolgs und gesellschaftliche Zielsetzungen vereinbart werden könnten. Wir haben gerade einige Beispiele gehört im Bereich von Mobilität und Gesundheit zum Beispiel, welche Anwendungen hier entstehen. Von der wirtschaftlichen Seite betrachtet sind diese sozusagen neuen Produkte, neuen Dienstleistungen, neuen Potenziale eben enorme wirtschaftliche Potenziale für Unternehmen, die auch einhergehen mit sektoralen Umbrüchen, mit der Tatsache, dass die Frage, wie Gewinner und Verlierer sich neu sortieren in der Ökonomie, verhandelt werden. Hier ist sozusagen die Frage, wie kann eine Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden, und gleichzeitig wurde formuliert am Anfang des Berichts, dass das Ziel sei, dass KI das Leben der Menschen verbessert, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und Teilhabe fördert. Und die Frage, wie diese Ziele zusammenhängen, wie sie kombiniert werden können, inwieweit sie vielleicht auch im Widerspruch zueinander stehen können, hat die Debatten geprägt. Wir haben sehr viel darüber diskutiert, welche politischen Unterstützungsleistungen gefragt sein könnten im Sinne von Kompetenzen, also gerade im Sinne von, wie Unternehmen KI erfolgreich einsetzen können, was eben nicht alleine damit getan, wo es nicht damit getan ist, Potenziale auszurufen, sondern Unternehmen müssen in die Lage versetzt werden, diese auch nutzen zu können, KI-Kompetenzen aufzubauen. Wir haben über technische Infrastrukturen gesprochen. Wir haben gesprochen über Möglichkeiten, Daten zu teilen und verfügbar zu machen für Unternehmen, um daraus profitieren zu können. Wir haben gesprochen über Ökosysteme, in denen Transfers zwischen Forschung und Unternehmen stattfinden können, in denen Start-ups eine wichtige Rolle spielen. Und zugleich war eben immer auch die Debatte da, was für gesellschaftliche Effekte man zu erwarten hat. Zunächst mal in Bezug auch auf die volkswirtschaftlichen Effekte, wo ein wichtiges Ergebnis der Diskussion ist, dass die Politik eigentlich eine seriöse Datenbasis darüber braucht, was volkswirtschaftliche Wachstumseffekte und Produktivitätsfortschritte sein können, weil da sehr oft einseitige Prognosen im Raum stehen. Aber die Frage, inwieweit sich Erfolge einzelner Unternehmen tatsächlich in volkswirtschaftliche Erträge übersetzen, gar nicht so trivial ist. Zum anderen eben die Frage, wie kann die Politik damit umgehen mit diesen Umbrüchen, wie kann sie es so gestalten, dass die Frage, dass wer sozusagen oder wie, wie die Umbrüche in Sektoren so gestaltet werden, dass Gewinner und Verlierer oder die Gewinne möglichst gleichmäßig verteilt werden, dass die Teilhabe möglichst groß ist, stattfindet. Und zuletzt die Diskussion darüber, wie wegweisende Innovationen, die gesellschaftlichen Nutzenversprechen tatsächlich auf die Straße gebracht werden können. Oft sind das Anwendungen, die unmittelbar noch keinen Gewinn oder keine Erträge bringen, wo gerade staatliche Forschungs- und Technologiepolitik eine sehr große Rolle spielt. Wir haben das diskutiert am Bild der Moonshot-Projekte, angelehnt am originalen Moonshot, wie die NASA sozusagen zum Mond geflogen ist, wo staatliche Innovationsforderung eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, ohne die sowas wie die Mondlandung gar nicht gar nicht möglich gewesen wäre. Und insofern ist die Frage im Raum gestanden, was könnten Moonshot-Projekte sein, gerade im Kontext des Klimawandels, von der zivilisatorischen Herausforderung, die bedeuten, dass Potenziale von KI tatsächlich im Sinne eines gesellschaftlichen Nutzens erfüllt werden können. Hier sozusagen wirklich eine Transformation stattfindet, die eine wirtschaftliche Transformation ist, aber tatsächlich auch eine gesellschaftliche Transformation im Sinne von einer Zukunftsfähigkeit darstellen können.
Das ist schon eine ganze Menge. Jetzt kommt, und das war der Erste, der was zu dieser Arbeitsgruppe gesagt hat. Frau Demel, Sie hatten auch im Fokus natürlich die Veränderung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ja, genau. Also man muss ja dazu sagen, es waren tatsächlich zwei Arbeitsgruppen, die wir hier abhandeln. Einmal Wirtschaft, einmal Arbeit, die aber natürlich nicht so richtig losgelöst voneinander betrachtet werden können. Vielleicht, um anzuknüpfen an die Überlegungen aus der Projektgruppe Wirtschaft, ich meine, die waren natürlich auch sehr stark davon geprägt, dass wir erst 6% der deutschen Unternehmen überhaupt KI einsetzen. Und entsprechend hat man da auch gesehen, da ist viel zu tun, um diese Transformation überhaupt zu befördern. Bei der Arbeit haben wir uns mit zwei Fragen vor allem auseinandergesetzt, die natürlich die Arbeitnehmer vor allem umtreiben. Das ist zum einen, wie verändert der Einsatz von KI Arbeit, also meinen Arbeitsplatz, meine Tätigkeit? Und gibt es meinen Arbeitsplatz noch, wenn KI zunehmend eingesetzt wird? Also wie verändert sich der Arbeitsmarkt dadurch? Und da war ganz spannend, dass wir, wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, Arbeitsmarktprognosen, KI-spezifisch gibt es eigentlich nicht viel, also um nicht zu sagen nichts, sondern in der Regel gibt es Prognosen, die sich eben auf die Digitalisierung als Ganzes beziehen. Also auch da ist natürlich noch Forschungsbedarf. Man kann aber aus der Geschichte der technologischen Umwälzung eben auch bestimmte Schlüsse ziehen. Und da war es eben so, dass es eigentlich netto bisher solche Technologiesprünge immer zu einem Mehr an Arbeitsplätzen geführt haben. Allerdings nicht unbedingt bleiben alles die gleichen erhalten. Also es gibt schon bestimmte Verschiebungen und es kann es bedarf vielleicht neuer Fähigkeiten in bestimmten Bereichen. Die Arbeit als solche verändert sich. Und das haben wir uns eben als zweites angeguckt, wie verändert sich Arbeit durch KI-Einsatz, wie kann KI eingesetzt werden. Da gibt es viele Ängste von Arbeitnehmern. Das haben wir eben auch in der schon zitierten Umfrage gesehen, dass obwohl die Einschätzung von KI-Anwendungen sehr positiv ist in vielen Bereichen, also zum Beispiel Gesundheit, da sind sich alle relativ einig, dass das dafür bringt, man im Vergleich am eigenen Arbeitsplatz eher skeptisch ist, dass der Nutzen so groß ist, da überwiegen noch so ein bisschen die Ängste. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie man eben damit umgehen kann, dass Arbeitnehmer eben keine Angst haben müssen, stärker kontrolliert zu werden, wie man die bestehenden Mechanismen aus Betriebsräten und Unternehmensführung, wie man da die Mitbestimmung sozusagen auch so modernisiert, dass alle mitgenommen werden bei der Einführung von neuen Systemen und bei der Veränderung von Arbeit in den Betrieben als solchen. Aber wie gesagt, auch da stehen wir natürlich, also da fehlen uns auch noch so ein bisschen Erfahrungswerte. Auch dort war das Fazit, wir brauchen da noch mehr Beobachtung auch und Erfahrung im Einsatz. Deswegen ist auch zum Beispiel das KI-Observatorium, das BMAS, ein wichtiges Instrument, was wir uns auch angeguckt haben. Und ja, vielleicht das zum Einstieg genügt das, glaube ich, erstmal.
Herr Wieczorek, steht das denn im Widerspruch zueinander, als Unternehmen wirtschaftlich zu arbeiten, wettbewerbsfähig zu sein und gleichzeitig das Gesamtwohl der Bevölkerung im Blick zu haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wir haben ja schon gehört, dass das nicht so einfach zu beantworten ist. Aber ich denke, das, was in der Enquete-Kommission in all den Diskussionen klar geworden ist, ist Folgendes. Es geht darum, dass wir Zukunft gestalten wollen. Also wir werden den Fortschritt nicht aufhalten, genauso wie wir auch in der Vergangenheit das nicht geschafft haben, Fortschritt aufzuhalten. Und ich denke, wenn wir uns überlegen, wie hat vor 100 Jahren, mein Urgroßvater war Stallbursche, wie war das Leben dort? Heute haben wir nicht haufenweise arbeitslose Stallburschen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ja vollkommen klar, dass das Prozesse sind, dass auch die Menschen, die in diesen Prozessen drin sind, flexibel sind und sich natürlich anpassen. Und heute gibt es immer noch ein paar Stallburschen, aber wir haben jetzt nicht gesehen, dass diese Transformationsprozesse so radikal und so absolut sind, wie sie auch vielleicht, wenn man auf so eine neue Technologie, wenn man auf den Fortschritt guckt, dargestellt werden. Es ist ganz klar, dass die Wirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vor dieser Transformation steht. KI wird überall eingesetzt, Märkte werden neu aufgeteilt, alle möglichen Branchen müssen sich neu erfinden. Und es wäre für uns furchtbar, wenn wir versuchen würden, uns dem zu widersetzen. Es ist klar, wenn man gute Arbeitsplätze haben will, dann muss die deutsche Wirtschaft, muss die europäische Wirtschaft sich anpassen und muss offen auf diese Veränderung zugehen. Und wir haben viel darüber geredet, ja, was sind denn da die Risiken dabei? Ich würde gerne auch mal sagen, da gibt es auch große Chancen. Wir haben gut ausgebildete Arbeitnehmer, wir haben viele Universitäten auch in der Breite, wir haben eine gute Forschungslandschaft, wir sind breit aufgestellt, schaffen auch Transfer aus der Forschung. Wir sind eigentlich in Deutschland in einer ganz tollen Position, um das auch zu unserem Vorteil zu nutzen und auch gute Arbeitsplätze zu schaffen. Und hier, glaube ich, ist der Punkt, den man sehen muss. Es geht gar nicht darum, jetzt unbedingt irgendwelche Arbeitsplätze ums Verrecken erhalten zu wollen. Natürlich fallen bestimmte Tätigkeiten weg. Natürlich wird der Stallbursche irgendwann nicht mehr gebraucht. Aber es geht darum, dass wir genügend neue Beschäftigung schaffen, gute Arbeitsbedingungen schaffen und ein gutes gesamtwirtschaftliches System schaffen, damit Leute zufriedenstellend ihre Arbeit verrichten. Und KI kann dort einen wertvollen Beitrag leisten. Deshalb sehe ich das nicht als Widerspruch, sondern sehe das als gesellschaftliche Aufgabe, so viel wie möglich Menschen mitzunehmen in diesem Prozess, um durch Bildung, um durch Forschung, um durch Transfer aus der Forschung in die Wirtschaft eine gute Wirtschaft und einen guten Arbeitsmarkt zu erreichen. Und natürlich kann man jetzt die Rechnung aufmachen und sagen, okay, wir verlieren so und so viele Jobs in den und den Branchen. Aber wir werden viele neue Jobs schaffen, vielleicht auch gar nicht im Umfeld von KI, sondern vielleicht auch an anderen Stellen. Und das muss die Aufgabe der Gesellschaft sein, sich zu überlegen, wohin geht das, wo können wir den Menschen sinnvoll einsetzen und wo sind auch Bereiche, wo niemand arbeiten möchte, wo Sachen abgelöst werden durch Technologie. Wir haben es ja im Bereich Gesundheit gehört, wir haben es im Bereich Mobilität gehört, wo es vielleicht auch gar keinen Sinn macht oder wo es nicht notwendig ist, dass Menschen sich Gefahren aussetzen oder langweilige, repetitive Tätigkeiten machen, die keinem Spaß machen.
Da freut man sich dann über die KI. Frau Kolbe hat genau zu diesem Thema eine Frage.
Na, jetzt nicht zu dem letzten, aber zu diesem Ganzen, was Sie angesprochen haben, KI, Technologieführerschaft, also so ein internationaler Vergleich, haben sich gleich mehrere spannende Fragen drum gerankt. Ich dachte, ich gebe mal ein paar harte Nüsse mit rein zur Diskussion. Sind wir im internationalen Vergleich zu langsam, ist dann noch fast die harmloseste. Dann die Frage, wie soll die KI-Forschung in Deutschland gezielt gefördert werden, sodass Deutschland auch international in der ersten Liga mitspielen und eine führende Rolle bei der Gestaltung der Technologie einnehmen kann. Und dann kommen noch zwei, die das gleiche Thema von unterschiedlichen Seiten ein bisschen anspielen. Wie steht die Enquete-Kommission zu einem AI Made in Europe Label, das durch Standardisierung gestützt wird? Und dann eine Frage, die das gleiche Thema, aber finde ich ganz spannend, eben von der anderen Seite fragt, das EU-Weißbuch zu KI strebt hoch performative, vertrauenswürdige KI-Systeme an. Doch vertrauensbildende Algorithmen sind komplexer und damit mit niedrigerer Performance belegt, im Gegensatz zu solchen, die eben keine vertrauensbildenden Algorithmen anwenden. Ist der Wunsch nach vertrauenswürdigen KI-Systemen, die performativ mit Systemen aus autokratischen Staaten mithalten können, also eine Utopie? Also sozusagen sind wir eigentlich hinter China und anderen Nationen eigentlich grundlegend schon abgehängt, weil wir uns hier mit vertrauensbildenden KI beschäftigen.
Die letzte Frage würde ich gleich aufgreifen, damit wir die nicht in 10 Minuten nochmal wiederholen müssen. Möchte jemand dazu sich äußern? Können wir das gar nicht erreichen, vielleicht was China eh erreicht hat, weil wir eher auf Datenschutz, auf Vertrauen bauen, als auf mach doch einfach mal. Ich freue mich, wenn es eine neue App gibt. Ich bin für alles offen. Hier sind meine Daten.
Ich sehe das in mehrere Hinsicht anders. Also einerseits glaube ich, dass Vertrauen eine Schlüsselressource in ökonomischen Prozessen ist. Und eine KI, die gerade dieses Vertrauen sozusagen etabliert oder nach diesen Maßstäben funktioniert, eine ganz zentrale ökonomische Rolle spielt. Also wenn wir reden über Daten teilen, das sozusagen eine Voraussetzung ist, KI in ökonomischen Prozessen überhaupt etablieren zu können, dass Unternehmen zum Teil auch sensible Daten untereinander teilen, um neue Geschäftsmodelle aufsetzen zu können und so weiter und so fort. Da ist eine KI, die diesem Vertrauen entspricht, tatsächlich ein Fortschritt und ein Vorteil. Genauso ist es bezüglich Datenschutzfragen, wo wir also anhand der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, im Silicon Valley zum Teil eine ganz interessante Diskussion aufgetreten ist, wo gesagt wurde, das sind eigentlich Prozesse am Laufen, an denen man sich auch orientieren kann im Sinn von einer ethischeren KI, aber auch im Sinn von Defiziten, die man dort vor Jahrzehnten hätte vielleicht, oder von Fehlern, die man dort vor Jahrzehnten vielleicht hätte nicht machen sollen, wo Nachholbedarf auch besteht. Und grundsätzlich sehe ich es so, dass wir die Frage nicht nur die ist, ob wir im wirtschaftlichen Wettlauf vorne liegen, sondern auch inwieweit wir eine andere Form des Wirtschaftens entwickeln. Letztendlich ist es so, die Frage ist, inwieweit strahlt wirtschaftliches Wachstum in die Gesellschaft aus, inwieweit schaffen wir es da eine breite Beteiligung an diesen Wohlstandsgewinnen zu erreichen und vor allen Dingen, inwieweit erreichen wir eine sozial-ökologische Transformation, weil die bisherige Form, nach der die Digitalwirtschaft funktioniert hat, zum einen zu starken Monopolisierungseffekten und einen starken Gegensatz zwischen Arm und Reich geführt hat oder es zuspitzt und andererseits wir angesichts des Klimawandels uns nicht leisten können, einfach nur auf den Wettlauf um des Wettlaufwillens zu gucken, sondern wir müssen uns fragen, wie KI ein Instrument sein kann, ein Bestandteil eines radikalen Umsteuerns unserer Wirtschaftsweise, ohne die einfach eine Zukunftsfähigkeit nicht existieren kann. Da hat KI Potenziale, aber es ist essentiell, dass ein politisch starker Bias entsteht über Förderprogramme, die sagen, es gibt ein gesellschaftlich unmittelbar so wichtiges Ziel, dass KI-Entwicklung besonders in diesen Bereichen stattfinden soll und dass Europa eben Hotspot wird für solche Zukunftstechnologien, insbesondere bezogen auf den Klimawandel, aber auch in Anwendungen, die tatsächlich nachweisbar gesellschaftlichen Wohlstand vermehren.
Die beiden anderen wollten, glaube ich, auch noch mal was sagen dazu.
Ja, ich fange vielleicht an. Vielleicht kann Sebastian noch mal zu der Performance und den technischen Aspekten was sagen. Also wir haben gehört, die Anforderungen an KI sind ziemlich hoch. Wir sollen die performanteste, die datenschutzfreundlichste, die ethischste, die nachhaltigste KI entwickeln und das am schnellsten. Ich glaube, es ist relativ klar, dass nicht alles gleichzeitig in allen Bereichen machbar sein wird. Ob KI vertrauenswürdig ist, kommt komplett darauf an, in welchem Kontext ich sie für welchen Zweck einsetzen will. Und in manchen Kontexten wird mir irgendwie ein ungefähres Ergebnis reichen. Also deswegen, ich glaube, eine wichtige Botschaft ist, wir müssen differenzieren. Es gibt nicht die eine KI. Es ist vorhin auch schon mal angeklungen. Und auch wenn wir überlegen, wie wollen wir Europa aufstellen, wo wollen wir mithalten, wir werden auch nicht überall mithalten können. Wir müssen uns mal die Anwendungsbereiche vielleicht ausgucken, wo wir sowieso relativ stark sind und damit KI möglichst noch stärker werden. Und wir müssen ich glaube nicht dran, dass ein System, was besonders datenschutzfreundlich und besonders ethisch ist, aber schlecht funktioniert, erfolgreich sein wird. Das heißt, man muss sowohl hinbekommen, dass es funktioniert, als auch gucken, wo sind kritische Bereiche, wo ist es wichtig, dass mit dem Datenschutz passt, wo ist es vielleicht auch total irrelevant, weil es nur um technische Systeme geht, wo ich reine Sensordaten drin habe. Also Differenzierung ist da, glaube ich, extrem wichtig. Und das gilt übrigens auch für solche Gütesiegel. Ja, kann sein, dass wenn der Standard gut ist und hilfreich zur Beurteilung, ob ein System für einen bestimmten Einsatzzweck gut geeignet ist und eine hohe Qualität aufweist, dann glaube ich wohl, dass es hilfreich sein kann. Ich glaube aber nicht, dass es ein Siegel geben kann, was für alle Bereiche gleichermaßen taugt.
Wieczorek?
Ja, ich würde gerne daran anschließen, was Susanne Demel gesagt hat. Ich glaube, was man sich immer vor Augen halten muss, ist, KI ist erstmal eine Technologie. Die ist weder moralisch gut noch schlecht, noch hat sie irgendwelche persönlichen Ziele, sondern es geht darum, wofür, in welchem Kontext wird KI angewendet. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Deutschland irgendwie bei der Unterdrückung von irgendwelchen Menschen an vorderster Front und die beste Technologie haben muss. Also ich glaube nicht, dass wir in dem Markt von Meinung beherrschen in einem eigenen Land irgendwie besonders gut sein müssen. Das können wir gerne anderen überlassen. Hat, glaube ich, hier niemand ein Problem mit. Ich denke, Was wir in der Enquete gesehen haben, ist, dass durch die Bank weg die allermeisten Anwendungen von KI, die wir besprochen haben, eigentlich vollkommen unkritisch sind. Dass es da überhaupt nicht darum geht, tiefe moralische Probleme zu wälzen. Natürlich gibt es die und da müssen wir auch drüber reden und da müssen wir auch Einigkeit haben, aber da müssen wir vor allem Einigkeit haben darin, wie wollen wir die Technologie anwenden und nicht was für eine Technologie wollen wir benutzen. Und wenn wir uns das überlegen, dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal versuchen, in der Breite Technologieführerschaft zu bekommen, im Maschinenbau, im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Verkehr, in all diesen Bereichen und in all diesen Teilen, wo es unkritisch ist. Und dazu müssen wir uns überlegen, welche Voraussetzungen müssen wir dafür schaffen. Forschung war eine Voraussetzung, über die wir schon gesprochen haben. Datenzugang, offensichtlich auch ganz viel diskutiert bei uns, eine andere wichtige Voraussetzung. Und da muss man sagen, wir müssen überlegen, wie schaffen wir es, sinnvoll Datenzugang für Unternehmen, für Forscher, auch für Anwender hinzubekommen, ohne unsere Grundwerte zu verletzen, ohne uns als Menschen der Technologie auszuliefern, aber so, dass Innovation möglich ist. Und es ist ganz klar, dass es dort ein Für und Wider und eine Diskussion geben muss. Aber wenn wir das nicht schaffen, unseren Wissenschaftlern, unseren Ingenieuren Zugang zu Daten zu geben, dann werden wir keine Chance haben, diese Technologien zu bauen in den Bereichen, die eigentlich moralisch gesehen vollkommen unkritisch sind. Und ohne diese Innovation werden wir es schwer haben, diesen einen positiven Nutzen für unsere Gesellschaft, gerade wenn es um Arbeitsplätze geht, gerade wenn es um wirtschaftlichen Erfolg geht, aufrechtzuerhalten. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
Es gab auch den schönen Satz im Internet als Kommentar zum Thema Wirtschaft. Firmen, die das Thema vernachlässigen, also KI, wird es in 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben. Wie sehen Sie das? 5 bis 10 Jahre und dann ist man weg vom Fenster, dann hätte man auf den Zug aufspringen müssen? Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Das wird sicher viele unter Druck setzen. Also das ist ganz klar, dass wenn man nicht Innovationen, und das gilt ja nicht nur für KI, sondern auch für andere Innovationen, das gilt für Geschäftsmodellinnovationen, das gilt für die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden interagiere und andere Sachen auch. Natürlich ist es so, dass es Unternehmen unter Druck setzt. Aber solche Pauschalurteile, davon halte ich überhaupt nicht. Es gibt auch Leute, die seit 100 Jahren Schuhe auf die gleiche Art und Weise fertigen und nicht weg vom Fenster sind. Also das ist... Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es ist so, dass wir ein Hochtechnologiestandort sind, weltweit gesehen, und dass wir auch unseren Lebensstandard und unsere Lebensbedingungen daraus speisen, dass wir eben mit dem Fortschritt mithalten und den für uns nutzbringend einsetzen, dass wir Innovation in unsere Produkte treiben. Und da geht es jetzt gar nicht, wenn man jetzt auf die KI zurückkommt, gar nicht so sehr darum, in der Basisinnovation, in der Technologieinnovation unbedingt vorne bei zu sein. Das ist natürlich wichtig und ist auch ein Punkt, den man sich angucken muss. Aber wo ich, glaube ich, einen größeren Akzent hinsetzen würde, und Florian, kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen, ist, wie können wir denn diese Ergebnisse auch in die Breite tragen? Wie können wir denn wirklich auch KI-Anwenden im Ingenieursbereich, in der Pflege, in der Fertigung und so weiter. Da ist Forschungsarbeit notwendig, da ist Innovation notwendig. Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel, wie hat Bill Gates sein Unternehmen aufgebaut? Er hat als Schüler Zugang zum Computer gehabt. So banal ist es manchmal. Und nicht viele Schüler in der ganzen Welt hatten das. Er konnte damit rumspielen, konnte seine ersten Programmiererfahrungen machen. 10 Jahre, 20 Jahre, bevor auf der ganzen Welt andere Leute diese Möglichkeiten hatten. Ich glaube, darum müssen wir uns auch kümmern, dass wir in der Breite den Zugang zu KI, das Interagieren mit KI, gar nicht notwendigerweise das Bauen von KI, aber das Interagieren mit KI hinbekommen, damit Leute innovative Ideen entwickeln und wir in Deutschland auch wieder Ingenieure haben, Erfinder haben, die das umsetzen können und uns auch über die nächste Stelle des technologischen Fortschritts heben können und unseren Erfolg in Deutschland sichern.
Frau Demel, erstmal vielleicht?
Ja, also das ist ein wichtiger Aspekt, den du jetzt zum Schluss auch noch genannt hast. Also wir brauchen natürlich Leute, die Ideen haben, wie kann man KI nutzen? Und zwar in all den unterschiedlichen Bereichen, in denen die tätig sind. Und es war auch ein Thema, was wir haben ja nicht nur über Arbeit, wir haben auch über Bildung und Forschung gesprochen eine Projektgruppe und dass eine wichtige Voraussetzung eben auch ist, dass in der Bildung, dass es in der Schule schon anfängt, dass die naturwissenschaftlichen Fächer da sind, dass Zugang und ein kritischer Umgang mit Technik auch gelernt werden kann in der Schule und Know-how und dass die Möglichkeit erhalten bleibt. Und zwar, wir können jetzt nicht warten, bis die Schüler alle fertig sind, sondern wir müssen eben gerade auch die Leute, die jetzt schon lange im Beruf sind, in die Lage versetzen, da auch sich weiterzubilden. Das war ein ganz großes, wichtiges Thema auch, damit wir die Fachkräfte haben, die wir brauchen, die sich auskennen in ihrem Bereich, die aber zusätzlich dann noch Kompetenzen erwerben, was man denn mit KI machen kann oder was man mit Daten machen kann, wenn man sie denn zur Verfügung hat. Fand ich einen sehr wichtigen Punkt von dir auch noch, Sebastian. Dann schaffen wir es hoffentlich noch mehr. Wir haben viel gute Forschung in Deutschland, aber wir überlegen, wie kriegen wir das eben auf die Straße? Also wie kriegen wir es in die Anwendung? Und wie können wir den Nutzen heben, der sich aus der Technologie ergibt? Und da kann man auch viele gute Ideen gebrauchen, glaube ich.
Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist bei der Frage, wie kriegt man es in die Breite? KI ist ja nicht so eine Zauberlösung, dass man irgendwie in die Wirtschaft reinschmeißt und dann ergeben sich überall automatisch irgendwie Produktivitätsgewinne oder neue Anwendungen, sondern es erfordert ja, dass sozusagen die Kompetenz in der Datenwissenschaft oder überhaupt im Digitalbereich zusammenwächst mit dem Wissen über die Domänen, wie man in dieser Diskussion sagt, also über die Anwendungsbereiche und dass da Brückenschläge stattfinden, sodass man tatsächlich entwickeln kann, wie aus einem bestimmten Anwendungsbereich Vorteile entstehen können und so weiter. Und das erfordert bestimmte Kompetenzen in der Forschung, aber auch in der Anwendung, auch in Bezug auf die Beschäftigten, wird es immer wichtiger, bereichsübergreifende Kompetenzen zu fördern und hier eine Qualifizierung vorzunehmen. Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist in Bezug auf die Debatte um die Breite. Und ich wollte noch einen Aspekt aufgreifen, den Sebastian vorhin genannt hat, dass wir sehen, die meisten Systeme sind unproblematisch, die meisten KI-Systeme. Das würde ich auch so sehen. Also ich habe auch nicht ein Bild, dass sozusagen da lauter böse Anwendungen auf uns zukommen. Aber der Teufel steckt natürlich oft im Detail. Und das merkt man insbesondere auf die Arbeitswelt. In der Arbeitswelt, über die wir übrigens bisher noch wenig gesprochen haben, nur über Arbeitsplätze bisher, aber noch nicht über die qualitative Transformation der Arbeitswelt, da ist es so, dass wir KI-Systeme haben, die gezielt dazu eingesetzt werden können, Leistungen zu vermessen, Vorgaben zu machen, was gemacht werden soll, die auch einen entmündigenden Charakter haben können. Und es gibt KI-Systeme, die ganz anders funktionieren, die eher einen unterstützenden Charakter haben. Und die Linie zwischen Entmündigung und Fremdsteuerung und Unterstützung ist manchmal gar nicht so leicht zu identifizieren, weil wenn Informationen zugespielt werden können, kann das sozusagen einen Lerneffekt auslösen oder es kann dazu dienen, dass es wie Anweisungen einfach nur jeden Schritt im Arbeitsalltag vorgibt, so wie es oft in vielen Anwendungsfällen in der Logistik zum Beispiel der Fall ist, dass es tatsächlich eine sehr starke Fremdsteuerung auslöst. Und hier ist ein Gestaltungsfeld, was immens wichtig ist für die betriebliche Mitbestimmung, wo es um Fragen der Technikentwicklung geht, also dass es tatsächlich einen demokratischen Prozess darüber gibt, wie Belange der Beschäftigten auch in die Technikentwicklung einfließen und welche Effekte davon ausgehen gehen können, also wie es da einen Dialog und eine Interaktion gibt und auch eine Mitbestimmung darüber, wie KI-Systeme wirken und die tatsächlich auch zur Kenntnis nimmt, dass sich diese Systeme in der Nutzung verändern. Das heißt, es braucht da eigentlich ganz neue Ansätze auch eines Monitorings und eine von betrieblichen Vereinbarungen, wie man mit diesen Systemen umgeht. Und das ist ein unheimlich wichtiges
System. Für jede Firma, ne? Jede Firma bräuchte einen solchen Menschen oder vielleicht sogar ein kleines Gremium, das da ein Auge drauf hat, wenn KI zur Anwendung kommt.
Genau, das Gremium gibt schon, das heißt Betriebsrat. Das müsste nur dazu tatsächlich in die Lage versetzt werden. Oder wo es noch keinen Betriebsrat gibt, da müsste einer gegründet werden.
Ja, so kann KI Arbeitsplätze schaffen. Herr Witschrek, abschließend noch ein paar Sätze von Ihnen und dann sind wir ja auch schon 5 Minuten jetzt sowieso über der Zeit.
Oh, vielen Dank. Ich wollte nur sagen, ich stimme dir vollkommen zu, dass diese Mitbestimmung wichtig ist. Ich denke, was, dabei natürlich auch wichtig ist, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, wir haben mit vielen Arbeitnehmern auch geredet, auch in der Einführung von KI-Projekten, und mein Eindruck ist, dass vor allem auch die Gewerkschaften, dass die Betriebsräte natürlich auch einen Auftrag haben, sich zu bilden und eine Meinungsbildung zu unterstützen dort an der Stelle. Viel, was ich wahrnehme, ist, dass die Arbeiter sehr schnell sehen oder Mitarbeitende in Unternehmen sehr schnell sehen, was die Vorteile sind, wenn man KI auf eine bestimmte Art und Weise einsetzt. Es ist auch gut, dass dann Leute da nochmal mit einem kritischen Blick drauf gucken und sagen, was ist und was ist nicht. Aber es darf auch nicht sein, dass dann wir quasi Betriebsrat gegen die Mitarbeiter oder Betriebsrat gegen das Unternehmen immer ausspielen, sondern ich glaube, das muss ein Miteinander sein, darum, dass alle gemeinsam herausfinden, wie kann man das bestmöglich einsetzen, auch nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen. Und als allerletztes würde ich mich gerne auch nochmal bedanken, wenn ich jetzt gerade das offene Mikrofon habe. Wir haben ja schon gehört, bei wem wir uns allen bedanken. Ich würde mich gerne auch im Namen von allen bei den Familienangehörigen bedanken. Wir haben unheimlich hart gearbeitet. Wir haben nächtelang gearbeitet, teilweise in Videokonferenzen. Wir haben, ich bin mir sicher, dass die Bundestagsabgeordneten sowieso ein unheimliches Pensum auch über die Enquete hinaus haben. Aber ich kann das von mir persönlich sagen. Ich glaube, mein Arbeitgeber darf jetzt weghören, aber ich habe noch nie so hart gearbeitet wie in den letzten Monaten. Und ich denke, Leidtragende waren an vieler Stelle unsere Familienmitglieder, unsere Angehörigen, natürlich auch unsere Mitarbeiter, die dann auch in den Betrieben zum Beispiel Mitarbeit übernehmen mussten. Und herzlichen Dank nochmal dafür, neben allen anderen, bei denen ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken will.
Dann sage ich auch nochmal Danke an diese Runde. Dankeschön. Und die drei Sachverständigen sind natürlich auch gleich noch hier zum Gespräch. Dann sind wir jetzt im Grunde schon bei unserer Resümee-Runde, die wir starten wollen. Denn wir haben auch die Obfrauen und Obmänner natürlich hier, die berichten werden von ihrer Arbeit in den letzten 2 Jahren, unterbrochen oder verändert durch Corona. Schön auch nochmal, dass alle hier, die noch bei WebEx zugeschaltet sind, auch schön, dass Sie nochmal alle dabei sind und ihre Aufmerksamkeit hier haben. Und deswegen würde ich jetzt gerne nach vorne bitten. Ich bleibe sitzen und hoffe, das ist in Ordnung. Ronja Kemmer von der CDU und der Projektgruppe Wirtschaft. Sie ist auch Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und auch Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda. Hallo Frau Kemmer, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz. Dann freuen wir uns auf Dr. Petra Sitte von Die Linke, die den Vorsitz bei der Projektgruppe KI und Staat hat. Gut, dass Sie das nochmal korrigieren. Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda, Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Schön, dass Sie auch da sind, Frau Dr. Sitte. Und Mario Brandenburg wird auch noch mal berichten. Von der FDP hat den Vorsitz bei der KI-Projektgruppe Mobilität und ist hier für uns dabei, unter anderem auch Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda. Herzlich willkommen. Ja, das ist schön, dass wir von Ihnen auch noch mal ein Resümee hören der letzten Monate. Sie haben sich alle tief in diese Thematik reingewühlt, obwohl wir ja auch gehört haben und wissen, dass Sie sowieso digital affin sind, sage ich mal. Aber sich in KI noch mal richtig reinzuarbeiten, das ist schon ein Fund. Frau Kemmer, vielleicht fangen wir gleich mal mit Ihnen an. Was nehmen Sie sozusagen als großen Erkenntnispunkt mit aus dieser intensiven Zeit in Bezug auf KI?
Das sind natürlich unglaublich viele Dinge. Ich würde es mal an 2 Punkten festmachen. Das eine ist so der Prozess oder die Arbeit an sich gewesen, die, glaube ich, für uns alle unglaublich intensiv war. Wir haben auch oft so vom Clash der Kulturen gesprochen, ein bisschen vielleicht überspitzt, aber das war es ja letztendlich auch, weil natürlich wir als, sage ich mal, Abgeordnete auch in einer sehr, wie man sagen, traditionellen Struktur, wie der Bundestag eben arbeitet, kommt auf der einen Seite und dann die Sachverständigen, die ja aus total unterschiedlichen auch Hintergründen eben jetzt sich dann da einfinden mussten, ja auch zum Teil, ganz einfach war das nicht immer, weil eben viele Dinge, wie gesagt, irgendwie dann zusammenkommen mussten, aber ich glaube, wir haben das gut gemeistert über die 2 Jahre. Und es ging auch neben der inhaltlichen Diskussion und was die Erkenntnisse sind, fand ich vor allem auch um diesen Prozess, wie wir uns als Parlament mit dieser neuen Technologie eben entsprechend auseinandersetzen. Der zweite Punkt, also die Frage, was sind die großen, auch inhaltlichen Erkenntnisse, die wird wahrscheinlich jeder in der Kommission ein bisschen anders beantworten. Klar, wir haben am Ende auch 600 Seiten, da hat jeder seine inhaltlichen Schwerpunkte gehabt. Aber für mich sind es vor allem die Fragen einmal, ich würde sagen, wie sieht auch der Innovationsstandort Deutschland in Zukunft aus? Was haben wir eigentlich für gute Potenziale, die wir aber vielleicht noch nicht ganz ausschöpfen? Und das Zweite ist ja die Frage auch, wie nehmen wir die Gesellschaft mit und was heißt eigentlich, wenn wir über vertrauenswürdige KI sprechen, was heißt das eigentlich im Konkreten? Muss das immer mehr Regulierung heißen oder heißt es oder gibt es da im Zweifel vielleicht nicht auch noch andere Dinge, die wir tun können, um sozusagen KI in der Gesellschaft breiter in die Anwendung zu bringen und auch für mehr Akzeptanz zu sorgen?
Gab es denn für die CDU oder für die Union so Main Points, dass man sagt, Frau Kemmer, darauf müssen Sie achten, wenn Sie in der Projektgruppe sind. Das ist unser Steckenpferd oder das ist uns wichtig. Oder merkt man einfach, wenn man drin sitzt, alles ist wichtig und man ist, hat auf einmal einen großen Konsens unter 6 Fraktionen.
Also ich glaube, einen automatischen großen Konsens unter 6 Fraktionen gab es jetzt per se nicht. Aber was es gab, und das finde ich doch schon bemerkenswert, auch für uns als Parlament, wo wir sonst auch dann sehr natürlich strukturiertes Arbeiten vielleicht in anderen Ausschüssen, also sprich Oppositionsfraktionen, Regierungsfraktionen doch gewohnt sind, dass das Arbeiten einfach ein anderes war. Natürlich auch dank, wie gesagt, der Hälfte des Gremiums entsprechend aus Sachverständigen. Aber wir haben es geschafft und das ist auch nicht ganz selbstverständlich, weil da ist jede Enquete so ein bisschen anders geschrickt. Aber ich sag's mal, zumindest den Großteil der Berichte doch auf eine breite, auch parlamentarische Basis zu stellen. Also sprich, dass auch über eben Regierung, Opposition hinweg viele Fraktionen sich den Handlungsempfehlungen angeschlossen haben. Und das finde ich super, weil mit Blick auf die künftige Umsetzung ist das eine breite Grundlage und da können wir jetzt drauf aufbauen.
Frau Dr. Sitte, was nehmen Sie mit aus den letzten 2 Jahren, mit Unterbrechungen aus diesem Eintauchen in das Thema künstliche Intelligenz und auch da, wo man dann Handlungsableitungen daraus mitnimmt?
Für mich war das ja nicht die erste Enquete, sondern schon die zweite. Und in der ersten Enquete Digitalisierung, also Internet und digitale Gesellschaft, war es ja so, dass wir uns noch in einer sehr euphorischen, in einem euphorischen Grundkonsens befunden haben in der Enquete-Kommission. Ein offenes Internet, demokratische Mitbestimmung, Transparenz, gleicher Zugang und ähnliches mehr. Und da war das Internet natürlich nicht so durchkapitalisiert, wie das jetzt 10 Jahre später der Fall ist. Und damals wollten wir auch den Silberrücken im Bundestag ein bisschen beibringen, dass sich das nicht auswächst mit dem Internet. Und viele Fragen, die wir in der Zwischenzeit nicht geklärt haben, auch im analogen Bereich, ploppen eben in Fragen der Digitalisierung und erst recht mit künstlicher Intelligenz auf. Und Sie haben es ja vorhin angesprochen, Vertrauenswürdigkeit von KI. Wir hatten den Vorsitz in der Enquete-Kommission, in der Projektgruppe Staat. Und es war also Anke Domscheit-Berg aus meiner Fraktion. Und da spielt es natürlich eine ganz große Rolle. Was haben wir denn für ein gesellschaftliches Konzept von Staat? Und da haben wir vorhin kurz das Thema China angerissen. Das ist nicht unser Konzept. Wir haben aber auch den amerikanischen Umgang mit KI, mit einem sehr schwachen Staat. Und wenn es also um einen europäischen Weg geht, und den haben wir ausdrücklich mit unterstützt, dann geht es eben darum, demokratische Werte, Grundrechte und dergleichen mehr auch durch den Einsatz von KI zu stärken und damit eben auch ein Staatsbild zu entwickeln, dass dieses Vertrauen in Kontrollmöglichkeiten, in Transparenz umsetzt und wir uns auch darüber im Klaren sind, dass ein solches Staatskonzept auch rote Linien haben kann. Beispielsweise war die Auseinandersetzung in der Projektgruppe auch über den militärischen Einsatz von KI und ähnliches mehr. Natürlich zum Teil kontrovers, zum Teil aber eben auch nicht. Und das bringt dann eben auch Unterschiede, wenn man die Binnendifferenzierung dieses Konzepts für Europa, für Deutschland in dieser KI-Diskussion mit einbezieht.
Herr Brandenburg, bei der Mobilität hatten Sie den Vorsitz? Nein?
Das war meine Kollegin, die Daniela Kluckert.
Ach Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber trotzdem können Sie vielleicht berichten aus Ihrer Arbeit rund um KI aus der Projektgruppe.
Also ich war in der Projektgruppe Wirtschaft, welche übrigens hervorragend von Ronja Kemmer geleitet wurde. Insofern blieb mir die Ehre nicht zuteil, eine selbst zu leiten. Aber ich kann gerne berichten. Und die Erfahrung erstmal für mich persönlich, der eigentlich einen starken Wirtschafts-Background hatte, ist, ich habe gemerkt, dass auch der Weg das Ziel sein kann. Und so eine Enquete-Kommission jetzt durchaus anders funktioniert, wie jetzt so ein klassisches Mission-Statement eines Unternehmens. Das ist ganz einfach aufgrund der Diversität der Menschen, die da sitzen, auch die Strömung, die da sitzen. Und wir sollen ja als Parlament eben das Volk abbilden. Eigentlich nicht geht, da jetzt ein Papier zu schreiben, was, aus, wie es ich jetzt oder meine Partei gerne gehabt hätte, hochgradig visionär und. Es ist eher eigentlich deswegen auch wertvoll, weil es ja wirklich dann der Konsens aus allen Lagern und Flügeln und Wissensdomänen ist, der hier in dem Haus vorherrscht. Und insofern ist mir persönlich auch sehr daran gelegen, dass diese Ergebnisse, die wir produziert haben, jetzt letzten Endes auch wirklich den Weg dann in die parlamentarische Arbeit finden und wir dann auch darauf achten, dass die abgebildet werden. Also insofern ist es für viele, die das lesen werden, das ist kein klassisches Strategiepapier, weil das ganz einfach nicht geht. Das war ein persönliches Learning. Es ist aber deswegen absolut nicht weniger wertvoll, weil es eben das ist, was dieses ganze Parlament sich als Baseline im Prinzip gegeben hat. Und deswegen werde ich, wenn ich dann noch hier sitze, aber es werden viele andere definitiv noch hier sitzen nach der Wahl, darauf achten, dass das dann eben auch umgesetzt wird. Weil wenn sich mal alle Parteien einig waren, dann muss das auch passieren. Das sind wir der Gesellschaft an der Stelle einfach schuldig.
Also wie wichtig war die Arbeit dieser Enquete?
Ich hoffe doch sehr wichtig. Also Sebastian Wiczorek hat es richtig angedeutet. Ich meine, da ging viel Lebenszeit rein, da ging Lebenszeit von Drittbetroffenen mit rein. Und es ist ja ein relevanter Themenbereich. Wir haben es ja gesehen, also über den Staat, wie stellt ein Staat selbst sich auf? Was hat es in der Gesundheit für mich zu suchen? Und deswegen, der Charme ist ja, wer auch immer danach regiert, er saß mit an diesem Tisch. Und deswegen möchte ich es auch hier eindeutig nochmal sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese Dinge in die Umsetzung kommen.
Genau, da kann man dann ja sagen, da hatten wir doch Konsens. Also müssen wir den jetzt auch haben. Ja, vielen Dank. Vielleicht also gerne noch mal abschließend zwei, drei Worte von Ihnen, bevor wir die dritte Runde aufmachen und dann im Grunde zum letzten Befragungsteil noch mal kommen. Aber irgendwas, was Sie vielleicht auch ganz neue Erkenntnisse bekommen haben, gesagt, hätte ich nicht gedacht. Hat mich sehr überrascht, als ich in die Thematik KI eingestiegen bin oder was Sie selber, was für Sie selber ist, was Sie mitnehmen, wichtig ist, was Sie mitnehmen.
Also für mich ganz zentral, und das wurde heute auch schon mehrfach auf dem Podium gesagt, ist das Stichwort Differenzierung, weil wir natürlich oft auch, und da gibt es ja Studien, Allensbach 2019 ist noch gar nicht so lange her, was verstehen auch die Menschen eigentlich unter KI, dann kommen dann diese berühmten, sag ich mal, Hollywood-Blockbuster-Vorstellungen, die halt gar nicht dem entsprechen, was wir heute im Alltag tatsächlich erleben und wo wir auch zumindest noch weitere Potenziale sehen. Und deswegen, ich sag mal, vom Chatbot übers autonome Fahren bis hin zum Medizinroboter sind die Anwendungen einfach total unterschiedlich. Und die eine Aufgabe ist eben, glaube ich, das, ich sag mal, in die Köpfe zu bekommen. Also das große Stichwort auch digitale Aufklärung und Souveränität, die ja weit über das Thema KI hinausgeht. Also Bildung, lebenslanges Lernen, das ist für mich so ein ganz wirklich zentraler Punkt. Und auch ableitend, wie gesagt, ist es ja verbunden zur Vertrauensdiskussion, dass eben Vertrauen, vertrauenswürdige KI nicht immer heißen muss, wir müssen es jetzt bis ins Kleinste gleich mal irgendwie horizontal regulieren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass man es auch erstmal versteht, dass man dann punktuell da nachbessert, wo wir wirklich auch nachbessern müssen, aber dass die Antwort eigentlich, wie so oft im Leben, ganz selten der Fall ist, jetzt machen wir das mal pauschal sozusagen mit der Gießkanne hinweg, sondern wirklich punktuell und schauen es uns konkret an.
Ja, das scheint bei der KI ein wichtiger Punkt zu sein. Frau Dr. Sitte?
Also was mir ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, für alle Enquete-Kommissionen dieser Welt, die sich in diesem Bundestag nochmal gründen werden, ich finde, dass wir diese Enquete-Kommission schon im Anfangsstadium, also auch in den Denkphasen, öffnen müssen für Beteiligung. Wir haben zwar heute im Wesentlichen auch die Möglichkeit, dass Leute mitreden können, aber ich möchte gern, wenn es um Vertrauen geht, dass Leute außerhalb der Gremien des Bundestages viel früher eingebunden werden. Und wenn man mich fragen würde, ob man mal die Geschäftsordnung des Bundestages unter diesem Blickwinkel ändern sollte, dann würde ich mir das wünschen, dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird, die wir selber auch verankern für uns. Und das wäre dann eben auch etwas, wo wir gesellschaftliche Breite gewinnen können und es eben nicht nur auf einzelne Bereiche, sondern immer schon im Ansatz vernetzt denken und eben auch von unten beziehungsweise von jenen, die heute unter Umständen noch eher abwartend sind, die glauben, dass das vielleicht doch nicht so sehr viel mit ihnen zu tun haben wird. Und da es hier eben immer um Zeiträume von 10, 15 Jahren geht, ist das extrem wichtig.
Danke. Herr Brandenburg?
Bei der KI selbst, vielleicht ist keine Erkenntnis, da ich auch nicht ganz unvorbelastet kam, aber was auf jeden Fall im parlamentarischen Betrieb sehr hilfreich war, waren eben die Sachverständigen. Das ist schon schön, wenn man sieht, dass es sich eigentlich mal wieder politisch verkantet und dann es da noch so eine andere Ebene gibt, die das mitnimmt, die es diskutiert, die was aufbearbeitet. Also das hat schon wirklich geholfen. Das fand ich an der Stelle sehr, sehr angenehm und ohne euch wäre das, glaube ich, auch nicht so gut geworden. Und weil anscheinend der hier sitzt, immer das letzte Wort hat und jemanden danken muss, danke ich noch dem Sekretariat, weil die Damen da hinten hinter ihrer Maske so schön grinsen. Danke.
Ja, das hatte ich auch auf dem Zettel, weil ich manchmal gedacht habe, Gott, was müssen Sie denken, wenn Sie uns so zuhören? Gerade eben bei den Protokollen, die mit 750 Seiten zu Buche stehen, das ist echt eine Mammutaufgabe.
Also Frau Pülter bringt man doch nicht aus der Ruhe. So, vielen Dank für diese Runde. Dann kann nämlich gleich die nächste aufschreien. Das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Dann möchte ich jetzt für das Resümee aus den Fraktionen, nachdem die Mikrofone desinfiziert wurden, auf die Bühne bitten Frau Dr. Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen. Ich hoffe, ich sage jetzt die Projektgruppen richtig. Das müsste die Gesundheit sein. René Röspel von der SPD kommt, hatte den Vorsitz in der Projektgruppe KI und Arbeit. Und Peter Felder von der AfD, Projektgruppe KI und Medien. Ja, herzlich willkommen hier oben, jetzt ohne Maske endlich mal. Oh, einmal durchatmen. Ja, das ist schön, dass wir auch noch mal aus Ihrer Sicht ein paar Sachen hören können, wie es gelaufen ist, was Sie mitnehmen. Fangen wir mit Frau Dr. Christmann doch gleich mal an. Stimmt das mit der Gesundheit oder habe ich da...
Alles richtig.
Oh, alles richtig gemacht. Sehr gut. Ja, berichten Sie. Sind Sie von Bündnis 90 Die Grünen ganz zufrieden so mit dem, was besprochen wurde, in die Tiefe, wie man gegangen ist, wo man Akzente gesetzt hat?
Also uns war ja am Anfang schon wichtig, dass wir den Arbeitsauftrag der Enquete-Kommission auch breit gefasst haben, gerade auch nicht nur die wirtschaftlichen Potenziale, sondern wir hatten das früher auch noch gemeinsam ergänzt, um auch soziale und ökologische Potenziale. Und so breit haben wir den Arbeitsauftrag dann auch, sind wir den angegangen und damit sind wir an sich ganz zufrieden. Wir haben uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Das ist auch ein Schwerpunkt im Bericht. Und das ist natürlich aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, wie wir einerseits schaffen, den Energiehunger, den KI-Systeme selber mitbringen, natürlich besser in den Griff zu bekommen, das effizienter zu machen, aber vor allem KI auch zu nutzen, um solche entscheidenden Krisen wie natürlich die Klimakrise dann auch mit zu bewältigen. Und auch da gibt es natürlich, haben wir heute schon vieles gehört, im Bereich Mobilität, im Bereich Energiewende, viele Möglichkeiten, auch eine Technologie wie KI zu nutzen. Und das ist ein Schwerpunkt, der uns wichtig war und bei dem wir ganz zufrieden sind, dass der auch so im Projekt deutlich vorkommt.
Wenn jetzt Ende Oktober der Bericht rauskommt, inwiefern hat man dann Hoffnung, dass das, was erarbeitet wurde, weitergetragen wird und irgendwann dann auch zur Umsetzung kommt?
Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe der Bundesregierung, an die das letztlich dann auch adressiert sein muss. Wir haben natürlich noch in dieser Legislaturperiode im Grunde dann ein knappes Jahr Zeit, wird sportlich. Ich würde mir hoffen, dass man aber sehr schnell da einige Punkte bereits aufgreift. Wir finden ja auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern viele Themen, die wir in der Enquete-Kommission besprochen haben, sind ja auch schon in Ansätzen da. Es gibt eine KI-Strategie der Bundesregierung, die soll ja jetzt auch nochmal überarbeitet werden. Und meine Hoffnung wäre, dass man sich eigentlich unmittelbar da auch an den Handlungsempfehlungen orientiert, die wir jetzt auch verabschiedet haben. Und das wird dann natürlich aber auch eine langfristige Aufgabe sein, die auch eine neue Bundesregierung noch mit zu bearbeiten hat. Aber ein Learning, das ich mir immer wünschen würde, ist, dass wir in der Enquete-Kommission, finde ich, an vielen Stellen betonen, dass es einen europäischen Ansatz auch braucht zur Gestaltung von künstlicher Intelligenz, um auch überhaupt in der Lage zu sein und wettbewerbsfähig zu sein, um zu beeinflussen, wofür wir KI einsetzen und wofür nicht. Da habe ich persönlich immer bedauert, dass wir eine sehr national ausgerichtete KI-Strategie bisher haben bei uns im Land und fände es schön, wenn das vielleicht eine der ersten Erkenntnisse wäre, dass wir mal zu einer etwas europäischeren Perspektive kämen, was wir als Enquete-Kommission, finde ich, durchaus an vielen Stellen hatten.
Herr Röspel, inwiefern war es wichtig, dass wir diese Enquete-Kommission jetzt hatten und dass sie auch was auf den Weg gebracht hat und so sehr ins Detail gegangen ist mit so vielen Menschen, die sich ausgetauscht haben?
Ich glaube, dass wir hingekriegt haben, auch viele unterschiedliche Positionen zu bündeln. Es gibt ja schon sehr viel Material über die Datenethikkommission und andere Gremien, die sich geäußert haben. Ich fand es ein bisschen schade, oder ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir mehr Freiheitsgrade gehabt hätten tatsächlich. Das war wahrscheinlich nicht anders zu gestalten, weil der Einsetzungsauftrag sehr breit war. Es haben ganz viele Fraktionen diesen Einsetzungsauftrag mit unterstützt. Und dann hat jede Fraktion nachvollziehbar nochmal ihre wichtigen Punkte hineingebracht, mit dem Ergebnis, dass wir ein ganzes Bündel an Themen hatten, das auch noch in 2 Jahren zu bearbeiten war. Ich hätte es spannender gefunden, wir machen 5 Themen und diskutieren die sehr kontrovers und pointiert und hätten auch mal ein paar schwierige Themen vielleicht breiter beleuchtet. Aber so wie es gelaufen ist, glaube ich, haben wir jetzt einen relativ grundsoliden Bericht, wo man dann eben auch für die unterschiedlichen Bereiche eine Position, eine breite Position des Bundestages und an den liefern wir ja, rauslesen kann. Und das kann schon eine gute Orientierung sein. Und das liegt dann eben an allen AbgeordnetInnen, daraus jetzt das Beste zu machen oder es zu verwenden.
Wie sehen Sie das, dass in Zukunft vielleicht auch disziplinübergreifend, wenn man bei der KI vorankommen will, gearbeitet werden muss? Also natürlich Verwaltung, Behörde, Bildung, Forschung, Industrie, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und dass man nicht nur in einzelnen Feldern sozusagen KI denkt.
Ich halte das eigentlich für normal, dass man interdisziplinär arbeitet und eigentlich geht es nicht anders, aber tatsächlich ist die Realität ja noch ein bisschen anders, weil man immer nur auf seinen Sektor guckt. Das, glaube ich, wird sich aber verändern, weil die Notwendigkeit einfach existiert, dass man zusammenarbeitet. Das war in der Enquete meistens ganz gut auch, aber jetzt geht es darum, eben nach draußen das zu bringen. Ich sehe das mit der Beteiligung ein bisschen anders, das will ich nochmal sagen zu Petra Sitte. Dann hätten wir uns darüber klar werden müssen, was denn eigentlich Bürgerinnenbeteiligung ist. Und das heißt aus meiner Sicht, wenn man es wahrhaftig nimmt, dann reden aber auch Menschen von außen mit, die übrigens nicht repräsentativ sind. Und dann texten sie mit und dann entscheiden sie auch mit. Das, glaube ich, wäre in den 2 Jahren eher utopisch gewesen. Das hätten wir nicht in einem vernünftigen, organisationsfähigen Verfahren hingekriegt.
Wie sieht das in der AfD-Fraktion aus? Vielleicht können Sie ein bisschen berichten. Wie sind Ihre Erfahrungen? Und wir haben ja auch gerade gehört, es sind sehr viele Themen gewesen, die Sie bearbeitet haben. Sie waren unter anderem bei der Projektgruppe Medien. Ja. Und vielleicht können Sie kurz da ein bisschen von berichten, wie sich das für Sie dargestellt hat, mit den Sachverständigen zu arbeiten, auch in die Thematik noch weiter einzutauchen und auch diese großen Felder, die alle im Kollektiv sozusagen bearbeitet wurden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin nicht bei den Medien, bin in der Mediengruppe dabei gewesen, sondern bei Mobilität. Unsere Fraktion hat aber die Arbeitsgruppe Medien. Insofern
ist was verrutscht in der Vorbereitung.
Kann ich dazu was sagen? Kein Problem. Es war meine erste Enquete-Kommission und es ist schon beeindruckend. Und ich bin auch dankbar, dass wir so viel Sachverständige und so viel Expertise von außen hatten, sonst wäre das nicht zu schaffen gewesen. Im Bereich Medien haben wir einen Bereich gehabt, der überaus spannend war und es hat auch zu sehr vielen Diskussionen geführt. Hier geht es ja nicht darum zu sagen, ob 100.000 Röntgenbilder irgendwo in ein System lernend reinkommen oder ob ein Auto selber sich auf der Autobahn bewegt. Im Thema Medien haben wir ja die ganz wichtigen Elemente, die in der Verfassung verankert sind, die im Grundgesetz verankert sind. Da geht es um Meinungsfreiheit, da geht es um Pluralität, da geht es um Vielfalt. Und da war es schon nicht immer einfach, auf den Punkt zu kommen. Uns ist ganz wichtig, dass der Bereich Gegenöffentlichkeit wirklich auch im 21. Jahrhundert, auch im Rahmen von KI-Systemen erhalten bleibt. Gegenöffentlichkeit kann aber dann nicht stattfinden, wenn ich lernende Systeme füttere mit Daten oder mit Vorgaben, die dann Meinungen womöglich ausfiltern, die dann womöglich Meinungen in gewissen Blasen gar nicht mehr vorkommen lassen. Wir hatten vorhin gehört, es gibt dann Verselbstständigungen. Wir haben dann plötzlich Bereiche, in denen die Menschen leben, die nur noch gefüttert werden von den Informationen, wo sie sich irgendwo mal im Netz eine Spur hinterlassen haben. Und da waren wir nicht immer ganz einer Meinung. da sollte die Meinungsfreiheit wesentlich höher stehen als der Nutzen, der meinetwegen dann bei Hate Speech oder bei Straftaten im Netz, die man finden kann über KI, da sollte man ganz genau abwägen.
Was war für Sie vielleicht insgesamt noch mit dem Blick oder rückblickend auf die letzten 2 Jahre wichtig, was Sie aus dieser Enquete mitgenommen hatten und aus der intensiven Arbeit, die ja offenbar stattgefunden hat, so viele Dankeschöns, wie es hier schon gegeben hat?
Naja, zunächst mal, ich bin ja ein Neuling. Ich bin ja erst seit 3 Jahren hier in diesem Hohen Hause und ich war schon beeindruckt und bin auch froh, in der Enquete gewesen zu sein, weil in der Enquete-Kommission kann man wirklich fachlich vorankommen. Man kann wissenschaftlich arbeiten. Man kann Experten zu Wort kommen lassen. Und das ist schon ganz was anderes, als wenn wir uns als Politiker in Ausschüssen äußern oder in anderen Gremien äußern. Also insofern, diese Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit. Grundsätzlich vielleicht nochmal insgesamt, weil Sie ja sagen, ganz breite Palette, ganz viele Themen. Ja, richtig. Was ich ein bisschen schräg finde oder etwas schwierig finde, wir haben ja mit China und den USA Nationen, Großmächte, die schon sehr, sehr weit sind. Nicht unbedingt in dem Sinne, wo wir überhaupt hinwollen, bitte nicht missverstehen, aber wir haben da einen enormen Druck und einen enormen Zeitdruck vor allem. Und da sind wir halt in Europa so aufgestellt, dass wir keine eigene Hardware-Firmen haben, keine Software-Firmen, eine einzige in Deutschland, die uns in den Top Ten noch dazugehört. Wir haben überhaupt keine Plattformen. Wir sind eigentlich abhängig und die ganze Kraft und Energie müsste eigentlich in diese Technik erstmal reinkommen, damit wir datensouverän werden, damit wir unabhängig werden von den großen Playern. Und mit Huawei haben wir ein ganz aktuelles Beispiel, wo wir uns Jahrzehnte abhängig machen von Ländern, die aus dem Osten kommen und eben nicht mehr in Europa die Hand drauf haben. Das ist ein wichtiger Aspekt, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist.
So haben wir einen Einblick in die Fraktion bekommen. Wenn Sie möchten, gerne noch abschließend von jedem einen ganz kurzen Satz, was Ihnen als Botschaft auch wichtig ist, was Sie aus den 2 Jahren mitnehmen an das Publikum, an die Zuschauer und vielleicht auch an zukünftige Menschen, die auch mal in einer Enquete sitzen werden.
Na, ich würde natürlich gerne nochmal den Aspekt auch der Beteiligung unterstützen. Es ist schon angeklungen, da gab es bei uns intensive Debatten darüber, wie wir das organisieren. Wir hätten uns auch von Anfang an einen stärkeren Beteiligungsprozess und auch noch mehr Transparenz über unsere Arbeit gewünscht. Ich hätte das gut gefunden, dass eine Enquete-Kommission als doch auch ein bisschen eine andere Art von Ausschuss, als wir normalerweise haben im Bundestag, noch stärker ermöglicht, wirklich durch öffentliche Veranstaltungen, öffentliche Beteiligungsmechanismen wirklich die Diskussion in die Gesellschaft hineinzutragen. Weil ich glaube, das ist bei künstlicher Intelligenz eine der ganz großen Thematiken. Viele Leute stellen sich darunter was völlig anderes vor. Es gibt die sich den Terminator vorstellen. Andere merken gar nicht, wenn sie das in ihrem Handy benutzen. Ich glaube, diese gesellschaftliche Debatte zu führen. Das ist eine riesige Aufgabe. Das ist es auch noch nach Abschluss unserer Enquete. Wir haben sicherlich einen Beitrag dazu geleistet und tun das auch heute mit dieser Veranstaltung. Darüber bin ich auch froh. Ich glaube, der hätte noch einen Ticken größer sein können. Das würde ich mir für zukünftige Enquete-Kommissionen noch wünschen. Ansonsten finde ich positiv, dass wir sehr aktuell auch an manchen Debatten dran geblieben sind. Wir haben uns jetzt auch mit dem Thema Corona nochmal als Enquete explizit beschäftigt und der Rolle, die KI auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zum Beispiel oder zukünftiger solcher gesundheitlicher Herausforderungen spielen kann. Das, finde ich, haben wir sehr gut gemacht, dass wir da auch im Laufe des Prozesses durchaus gelernt haben. Und jetzt freue ich mich einfach auf die Debatten, die wir hoffentlich dann mit unserem Abschlussbericht auch auslösen werden. Das ist natürlich die große Herausforderung, wenn da so ein Stapel Papier jetzt nach draußen kommt, dass wir dann da auch wirklich intensiv drüber diskutieren, die Handlungsempfehlungen auch aufgenommen und dann hoffentlich auch umgesetzt werden. Das ist, was ich mir als Abschluss dann wünsche.
Ja, Herr Röspel, vielleicht von Ihnen auch. Herr Felder hat ja eben im Grunde seinen Abschluss schon gesagt, wenn das für Sie okay ist. Und ich möchte, falls Sie doch noch was loswerden wollen, dann bitte einmal Herr Röspel ganz kurz noch und dann ist Herr Felder nochmal dran.
Ein Satz vielleicht noch zum Schluss. Ja. Was wünschenswert wäre, wir haben jetzt hunderte von Seiten vorliegen, die wird jetzt übergeben. Und dann sind wir eigentlich fertig, aber eigentlich geht es dann erst los. Wir bräuchten schon sowas wie ein Controlling, also Kennzahlen, wo wir in den nächsten Monaten oder Jahren noch einmal drüber diskutieren oder noch einmal uns zusammenfinden und sagen, Leute, wo sind wir jetzt eigentlich? Hat das alles was gebracht? Sind wir auf dem richtigen Weg? Das wäre jetzt noch eine Ergänzung.
Danke.
Vielleicht eine Präzisierung, dass ich nirgendwo im Bericht gelesen habe und das ist auch nicht der Fall, dass ich irgendwo Meinungsbeschränkungen gebe. Also insofern ist das nicht ablesbar aus dem Bericht. Ich glaube, dass wir mit diesem Bericht insgesamt ein paar gute Punkte gesetzt haben. Das A und O für die Akzeptanz von KI ist, Vertrauen zu schaffen. Das ist bei vielen Dingen, bei denen man beeinflussen kann, ob man KI nutzt oder nicht. Also man muss nicht autonom fliegen, und beim autonomen Fahren schauen wahrscheinlich viele Menschen dazu interessiert und mit Neugier, ob es funktionieren wird. Aber es ist gerade wichtig bei den Punkten, wo man keinen Einfluss auf die Entscheidung hat. Und ich glaube, das ist gut im Gesundheitsbereich zum Beispiel, da ausdrücklich zu sagen, wir sehen KI immer nur als unterstützend und wir legen großen Wert auf die Mensch-Mensch-Interaktion und Beziehung zwischen Pflegenden und Gepflegten zum Beispiel und sehen es nicht als Rationalisierungspotenzial. Das ist eine Konsensaussage, die nochmal ein guter Punkt nach draußen ist. Genauso wie im Bereich Arbeit sagen, wir müssen den Ängsten entgegenwirken, dass KI dazu führen wird. Das ist über Digitalisierung und viele Bereiche schon erlebte Erfahrung vieler Menschen. Es wird nicht dazu führen, dass massenweise Arbeitsplätze verloren gehen. Es ist an uns, eben das so zu verändern, dass die Potenziale auch genutzt werden. Und das sind so ein paar wichtige Aussagen, die im großen Konsens getroffen sind, die wir dem Bundestag übergeben werden können und dann auch in die Gesellschaft spielen müssen, um das Vertrauen in die Potenziale und die Chancen, die KI bietet, eben auch wecken oder vertiefen zu können.
Dann ganz herzlichen Dank an diese Runde für die Einblicke in die Fraktionen. Herzlichen Dank. Sie sind auch noch hier, wenn Fragen gestellt werden möchten an die jeweiligen Personen, können wir das gerne auch noch tun. Im Grunde haben Sie jetzt auch, liebes Publikum, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben zwei Standmikrofone. Wenn Sie sagen, ich melde mich gerne und stelle meine Frage, dann wandert das Mikrofon zu den jeweiligen Personen. Oder Sie sagen, ach, ich freue mich auf den informellen Austausch an den Stehtischen, da kann ich auch die Personen persönlich ansprechen. Dann ist es Ihre Wahl. Es gehen unglaublich viele Hände nicht hoch. Deswegen gehe ich davon aus, ich möchte niemanden übergehen, dass gleich dann dort wir uns alle zusammen austauschen können. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch über bundestag.de natürlich, alle, die uns zugeschaut haben. Wie gesagt, der Bericht kommt Ende Oktober und wird dann ja auch dort einzusehen sein und wird im Bundestag dann debattiert, das Werk, das Sie erschaffen haben. Und falls schon Journalisten da sind, wie gesagt, gleich haben Sie noch Zeit, dort Ihre Fragen zu stellen. Ich sage herzlichen Dank und freue mich dann auch auf gleich, Sie alle nochmal aus der Nähe betrachten zu dürfen. Schönen Tag noch.